Wie alle.
Wie ich auch.
Nö, ich glaube, du wirkst nie blöd, Paul.
Das ist das Netteste, was ich heute gehört habe.
Schon, ne? Und das hast du wieder von mir gehört.
Bis jetzt.
Ist das der Charme-Moment, wo wir alle was Nettes zueinander sagen?
Das wäre ganz gut. Sagen wir was Nettes zu mir? Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Paul.
Hallo.
Und Luis.
Hey. Hallo. Und?
Johannes,
aber oh Luis Mann.
Oh Mann, ey, ich müsste mich doch vorbereiten.
Du musst Hallo sagen, das ist alles, was
ja,
du sagen
musst. Ja, ich hab Hallo gesagt.
Na siehst du, dann hast Hallo. Du alles richtig gemacht.
Luis, um den Nagel mal auf den Kopf zu treffen, ist es doch nicht dein erstes Mal.
Echt?
Ja, aber manchmal fühlt sich das zweite Mal auch an wie das erste Mal.
Sweet.
Goldig. Ja, schön, dass du wieder da bist. Du hast gar nicht genug für uns bekommen, richtig?
Nee, ich bin süchtig geworden nach euch und nach dem, nach der Gier nach Aufmerksamkeit.
Das haben wir uns schon ein paar Mal eingetreten, ne?
Da bist du aber in einer falschen
Adresse. Wir haben jetzt schon den einen oder anderen Gast. Eigentlich würde ich fast behaupten, fast alle Gäste haben irgendwie danach relativ schnell gesagt, boah, war das geil, lass es unbedingt nochmal machen.
Das stimmt, ja.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Das liegt an mir.
Aber ich wollte euch auch nicht so auf die Ketten gehen halt.
Sorry.
Du bist auch ein bisschen...
Einvernehmlich.
Einvernehmlich?
Das ist ein Wort, oder?
Mhm. Paul, du suchst eine Wohnung.
Ich suche eine Wohnung.
Hast du schon eine gefunden?
Nee. Immer Streusalz in die
Wohnung. Erzähl mal, wie das so läuft, wenn man in Berlin eine Wohnung sucht. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die nach Berlin ziehen wollen und hier eine Wohnung suchen. Mhm. Und das ist ja schon... eine Spezialangelegenheit.
Das ist richtig. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer und Geduld haben. Mhm. Und dann muss man auch, glaube ich, ein Stück weit kompromissbereit sein. Also egal, ob man schon Erfahrungen mit in Berlin wohnen hat oder nicht. Was halt so das zweite Wesentliche ist, glaube ich, man darf sich halt nicht nur auf so wesentliche Portale beschränken, sondern muss auch mal, was ich tatsächlich vorher gar nicht wusste und für mich entdeckt habe, ist Wohnungen auf eBay Kleinanzeigen suchen.
Wow, das ist auch so eine ganz neue Neuigkeit eigentlich.
Also ich glaube, so richtig neu ist es schon gar nicht mehr. Mhm. Aber ich kannte es halt vorher nicht, aber ich habe jetzt auch 6 Jahre keine Wohnung gesucht. Und mir wurde es zugetragen und es funktioniert tatsächlich super gut. Mhm. Und auch an sich die Seite eBay Kleinanzeigen macht das ganz angenehm. Du hast halt das Angebot, dann hast du da wie so einen kleinen Chat, den du mit dem Anbieter direkt führen kannst, und das lief bisher sehr problemlos und immer recht einfach und gut. Aber ich nutze natürlich auch so ImmoNet und ImmoWelt und ImmobilienScout und so.
Und hast du diese Erfahrung gemacht, dass du dir irgendwie zu einer Wohnung gehst und dann erstmal im Treppenhaus Schlange stehen musst, weil so viele Leute sich diese Wohnung anschauen wollen?
Bisher noch nicht. Ich habe bei einem Wohnungstermin standen halt alle unten in so einer Traube.
Ja.
Da wirkte das nicht ganz so drastisch.
Aber das ist ein bisschen awkward immer, ne?
Ja, ja. Vor allen Dingen, das ist eine ganz interessante Sache, weil ich habe das Gefühl, in Berlin, wenn Leute sich eine Wohnung angucken, sind die alle scheißfreundlich zueinander.
Ja.
Aber haben alle im Hinterkopf dieses, das sind meine fucking Konkurrenten.
Ja.
So,
ja,
ne? Und wenn ich könnte, würde ich den ersten Jungen schon totschlagen und den zweiten auf der Treppe ein Bein stellen, so, damit ich oben alleine ankomme. So, ne? Aber...
So ein bisschen wie Schlussverkauf.
Genau.
Alle prügeln sich um die günstige Wohnung.
Und prinzipiell gehen die aber alle voll höflich miteinander um und es schon läuft schon und so.
Mhm.
Beim ersten Mal war es halt komisch, wie gesagt, die standen alle unten, da wirkte das nicht so intensiv, aber es war halt eine Zweiraumwohnung, die nicht so super groß war, und dann sind da so um die 20, 25 Leute rein und dann war die Wohnung voll.
Ich finde es ja immer so awkward, wenn ich, ich bin ja so ein, ich spreche ja nicht so gerne mit fremden Menschen, und dann kommt man, wenn man immer so hinkommt und dann ist so, okay, das ist jetzt die Adresse. Und das sind jetzt andere Leute. Und dann gibt es so Leute, die sagen so, kommen dann so an und sagen so, hallo, seid ihr auch wegen der Wohnung da? Ja. Und vor allem, wenn ich immer alleine bei Wohnungsbesichtigungen war, habe ich meistens so Kopfhörer auf, die Musik läuft die ganze Zeit oder irgendein Podcast läuft die ganze Zeit. Also ich kommuniziere auch mit keinem und bin so zwei Meter abseits und beobachte das so, wie das dann so losgeht irgendwie. Und das finde ich immer eine mega weirde Situation, wenn man so auf eine Traube von Leuten kommt, die jetzt da irgendwie anscheinend das Gleiche machen.
Ich brauche aber tatsächlich, ich glaube für mich, zum einen, um so ein bisschen diese komische Spannung abzubauen, ja. Und zum anderen, um wirklich nochmal sicher zu gehen, dass ich auch richtig bin, mache ich es auch. Also nicht an alle so, aber so die von der Seite, von der ich komme, so die ersten paar Leute, dann so ein allgemeines Hallo und Wohnungsbesichtigung und dann wird genickt oder sagt auch jemand freundlich ja und dann weißt du halt Bescheid.
Du bist also einer von denen.
Ja, schon. Also ich bin nicht so, dass ich gleich allen um den Hals falle und so, hallo, ich bin auch hier.
Aber, hey Freunde, und ich finde das jetzt schon?
Wie gesagt, meistens mache ich es, um sicher zu gehen, dass ich wirklich an der richtigen Adresse bin. Und eine Wohnungsbesichtigung war tatsächlich so, da stand ich da und da war niemand und dann dachte ich auch schon so, okay, dann habe ich schnell nochmal die E-Mail rausgesucht, geguckt, bin ich wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und war ich dann auch und dann kam auch der Vermieter oder Makler runter und meinte dann so, ach hallo Herr Miesko und so und dann war ich alleine bei einer Wohnungsbesichtigung und dachte ich schon so, yes, das ist meine Chance.
Endlich.
Und dann meinte so, ja, hier waren gerade schon welche und danach kommen auch noch welche und so und insgesamt gibt es 50 Bewerber und dann
wow.
Dann so, holy moly.
Auf jeden Fall, ey. Ich habe eine großartige SMS bekommen von einer Freundin meiner Mutter, deren Tochter in Berlin eine Wohnung sucht. Und die SMS war großartig, weil sie mich so schreibt, hallo Johannes, bla bla, ich bin die und die. Also auch so typisch eine Mutter, ne? Also ja. So erstmal so ein Roman geschrieben, so, ja, kennst du mich noch, ich bin die und die und bla 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 und meine Tochter, die Jüngste, ja, die hat ja jetzt beschlossen, ne, nach Berlin zu gehen und will jetzt da mit Freundin und so, also so voll der Roman einfach und dann und jetzt wollte ich dich mal fragen, die haben so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, ob ich denn Quellen müsste für Wohnungen, also so bis ungefähr Quellen für Wohnungen, die nicht im Internet stehen, weil im Internet ist es ja alles so unseriös. Da war ich so ein bisschen so, oh fuck, das wird schwierig. Und die sind dann auch irgendwie so auf diese typischen Probleme reingefallen, irgendwie so hohe Abnahmekosten, irgendwie Maklergebühren, Vertrag jetzt sofort unterschreiben, nicht mit nach Hause nehmen dürfen und so diese üblichen.
Das ist auch tatsächlich so, dass man schon auch ein bisschen gucken sollte und vorsichtig sein sollte. Weil es gibt auch ab und zu dann tatsächlich Leute, die dich halt wirklich verarschen und abziehen, wo es dann heißt, naja, bitte Kaution schon vorher überweisen und dann hörst du nie wieder was von den Leuten. So, weißt du? Also man sollte schon ein bisschen achtsam sein, aber machen wir uns nichts vor, das Internet von 2015 funktioniert halt schon auch.
Ich wüsste, also ernsthaft, gibt es irgendwie, du bist doch bei so einem Printmedium, gibt es da noch Wohnungsanzeigen drin?
Boah, wenig.
Wenig, also, ne?
Aber
eher nicht, mal so ein Haus oder so, ne?
Ja, oder halt die richtig teuren Sachen. Und dann, wer schaltet denn noch sowas? Und, also ich meine, du musst es ja, also du stellst ja da nicht eine Anzeige rein und zahlst dafür wenig, sondern du zahlst halt viel für eine winzige Anzeige, die halt, weiß ich nicht, wer meldet sich da noch drauf?
Richtig.
Also ich glaube, so um es mal ein bisschen drastisch zu sagen, ich glaube, der Immobilienmarkt oder die Immobilienanzeigenmarkt in fast allen Printmedien ist nahezu tot. Und das ja natürlich durch so eine Sachen wie Immobilien-Scout oder sowas, da findest du nichts.
Bei meiner vorletzten Wohnung hatte ich die Situation, dass die Wohnungsanzeige offensichtlich von der Nichte reingesetzt wurde und quasi so ein bisschen so, das ist die Wohnung, aber bitte nicht per E-Mail oder per irgendwas. Hier ist die Telefonnummer zum Anrufen. Ja? Also so komplett aus diesem, weil meistens hast du ja, du bist ja so in diesem Wirrwarr von 1000 Anzeigen, die du so scannst, die dir alle irgendwie wegspeicherst und die dann alle so akkordmäßig abarbeitest.
Ja.
Und die sind halt komplett rausgefallen aus dem Ding. Und da hat sich, glaube ich, auch keine Seele auf diese Wohnung beworben, weil einfach niemand Bock hatte, sich tatsächlich da anzurufen, ja, also weil die meisten halt es irgendwie über die Standard-Mail, hallo, ich und mein Freund, der Karl, wollen jetzt irgendwie zusammenziehen und bla. Und da ging es dann auch relativ schnell. Also manchmal hat man dann von den Offlinern Glück, vielleicht sollte man doch anfangen in der Zeitung zu schauen, weil da keiner mehr schaut.
Ja, du hast ja auch immer noch die Möglichkeiten, zu so Wohnungsbaugesellschaften zu gehen, ne? Ich meine, es sind halt oft, sind die Wohnungsbaugesellschaften in Berlin dann auch auf so also Neubauten begrenzt. Aber da kannst du halt sagen, hier sind alle meine Unterlagen und mach mal. Und dann hast du irgendwie drei Angebote und wenn du die nicht, also du musst dann schon irgendwie die auch so ein bisschen wahrnehmen, ansonsten sagen die halt schon, ja sorry, dann können wir ihnen auch nicht weiterhelfen. aber dann regeln die das mehr oder weniger für dich. Also du musst nicht völlig allein daran gehen, aber wie gesagt, sobald man ein bisschen mit dem Internet umgehen kann und ein bisschen vorsichtig ist, dann
kommt man... Das haben wir doch schon so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ob man diesen, das ist ein ganz anderes Thema, aber diesen Internet-Bullshit-Radar, der ist doch irgendwie bei unserer Generation schon irgendwie einprogrammiert, oder?
Dass du davon ausgehst, dass...
Ja, dass du einfach grundsätzlich geschriebenes Wort im Internet erstmal nicht für voll nimmst und dass du, wenn irgendwas fishy ist, davon ausgehst, dass das eh Bullshit ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, und das Vertrauen ist halt nicht mehr so da, ne?
Und beziehungsweise das Vertrauen, also andersrum, der Filter ist da. Also man weiß nicht, alles im Internet ist böse, aber es gibt so Sensoren, die anklingeln und sagen, ne, ich glaube, das ist Bullshit.
Ja. Und tatsächlich, also bei mir zumindest ist es so, dass es auch so ist, aber ich habe eigentlich bisher noch nicht wirklich eine negative Erfahrung auf irgendeine Art und Weise gemacht. Sei es so, weiß ich nicht, irgendwas im Internet bestellt oder so und das kam dann nicht oder so. Also alles nur so ab und zu mal eine Story gehört und so und das, anscheinend hat das bei mir ausgereicht, um diesen Filter zu aktivieren und ich komme ganz gut zurecht.
Ja. Ich habe von einem Kollegen gehört, der Amerikaner ist, dass er mal auf Craigslist, was ja quasi das amerikanische eBay-Kleinanzeigen ist, tatsächlich das passiert ist, dass er sich ein Handy kaufen wollte, dann nach Baltimore gefahren ist und dann einfach abgezogen wurde, verprügelt und wieder nach Hause geschickt wurde.
Okay, ist übel, ja. Also diese Fantasie hatte ich kurzzeitig auch, weil es war so ein, ich bin auf eine Anzeige gestoßen und habe die dann angeschrieben und dann kam auch eine Mail mit einem Besichtigungstermin und so und dann war irgendwie schon 2 Stunden später oder so war die Anzeige wieder weg aus dem Internet. Und dann meinte meine Freundin auch zu mir so, ja, das ist ja vielleicht ein bisschen unseriös und so. Und da habe ich auch überlegt, es kann ja auch sein, dass ich da hingehe zum Besichtigungstermin und dann stehen dann 3 Dudes, hauen mir auf die Fresse und ziehen mir alles ab.
In der leeren Wohnung, die noch nie vermietet
wurde. Nee, schon auf der Straße. Stand er denn direkt, wir treffen uns vor dem Haus. Und dann war so, okay. Komm, vor allen Dingen, wenn du da hinkommst, rechnest du ja auch damit, dass da Leute stehen, ne? Und dann wäre ja leicht, dass da wirklich welche stehen und dann ist halt Schluss.
Die Taktik finde ich eigentlich ganz schön, weißt du? Also eigentlich ist es überhaupt nicht schon, eigentlich ist es mega asozial, aber es ist irgendwie witzig, also, weißt du, wie wir Leute abziehen können? Wir tun einfach bei eBay Kleinanzeigen Wohnungsanalysen reinstellen. Ja, und dann kommen die einfach zu uns.
Lass mal machen.
Ja, zum Leute abziehen ist es ja mittlerweile einfach aufs RW-Gelände zu gehen.
Stimmt, ja, man muss ja gar nicht das Internet nutzen.
Ja, was ist denn da passiert? Ist da wieder mehr drin als ich? Was geht ab? Im RAW-Gelände ist jetzt mittlerweile No-Go-Area.
Glaube ich gar nicht mal. Ich habe es halt auch nur über diese Facebook-Welle mitbekommen.
Also ausgerufen wurde es noch nicht als No-Go-Area, aber also die Polizei hat jetzt vor 2 Tagen haben die Verhaltensweisen gepostet, auch über die Social Networks, wie man sich halt verhalten soll, wenn man in so eine Situation kommt. Ich habe sie nur überflogen, weil es ist halt das übliche Larifari so ein bisschen.
Ja. Was heißt, wenn man in so eine Situation kommt? Das ging schon so ein bisschen tatsächlich so um Verhaltensregeln, wenn man im angesprochenen RAW-Gelände plus Umfeld nachts feiern geht. Und dann war auch richtig schon so, ey, lasst den wirklich wertvollen Scheiß zu Hause und habt alles andere am Mann und kämpft nicht um euer Handy im Ernst,
so nach dem Motto. Und das war ja genau das, was ja wohl... geschehen ist bei den 2 Vorfällen.
Vielleicht können wir mal ganz kurz die Vorfälle aufrollen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben.
Also der Vorfall ohne Celebrity-Content waren 2 Niederländer, die auch feiern waren an der Ecke und dem einen wurde wohl versucht, das Portemonnaie zu klauen. Und das ist fehlgeschlagen, weil der Niederländer hat es halt gemerkt und hat sich dann gewehrt. Woraufhin dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es waren, vielleicht 1 oder 2, die haben dann halt auch versucht, das Portemonnaie halt sich trotzdem zu besorgen. Und die Niederländer haben dann wohl um Hilfe geschrien. Und daraufhin sind dann auch Leute zu Hilfe gekommen, aber leider nicht den Niederländern, sondern den beiden Typen, die das Portemonnaie wollten. Das war dann wohl eine Traube von mehreren Männern, die dann halt auf die 2...
15.
15, ist die 15 waren es.
Die kursiert.
Und die haben dann halt angefangen, auf die beiden Niederländer einzuprügeln.
Und das muss, und dann relativ, ich habe das irgendwie gelesen, ich habe diesen, es gibt den Polizei...
Live-Ticker?
Live-Ticker, genau. Ich habe den sogar noch als Feed abonniert, gar nicht irgendwie über Twitter oder über Facebook. Und das ist ganz spannend, weil man dann alles mitbekommt.
Ja.
Das ist halt meistens irgendwie so... keine Ahnung, Hund überfahren, Autounfall, irgendwie.
Aber irgendwas. Da geht es auch manchmal
da geht's auch Sache, teilweise oder? Echt zur Sache. Und ich habe es so gelesen, so irgendwie zwei niederländische Touristen von 15 Mann-Gang irgendwie verprügelt. Und ich so, wow, okay, alles klar, krasser Scheiß. Und dann irgendwie einen Tag später kam dann irgendwie dieser Facebook-Post von der Jennifer Weist. Ihres Zeichens Sängerin der Band Jennifer Rostock.
Du weißt.
Wow. Das, was du dir echt gebracht hast, finde ich gut. Find ich gut. Ich finde es gut eigentlich. Okay, und die hat eine Anekdote erzählt, dass sie da nachts mit ihrem Kumpel oder Freund oder was auch immer rumgezogen ist und dann wohl auch irgendwie so ein Halbstarker versucht hat, dem Kumpel irgendwie seine Bling-Bling-Kette zu entreißen. Und auch so laut ihrer Beschreibung, der dann das halt sich nicht so gefallen hat lassen und wollte das irgendwie dem irgendwie nachgehen und dann schnell das Messer gezückt wurde vom Gegenspieler und der Typ wohl relativ graphic verletzt wurde.
Ja.
Das Bild hat ja mittlerweile auch hinterher gesehen. Ist mittlerweile auf der Bild auf der Cover Story von der Bild.
Ich meine, ich weiß halt nicht, wie viel da jetzt wirklich dran ist, aber als ich zuerst das Bild gesehen habe, habe ich auch gedacht, so okay, hätte auch durchaus eine tödliche Wunde sein
können. Definitiv.
Ja. Also der Schnitt saß schon.
Laut ihres Posts war es ja wohl so, dass sie die offene Wunde gesehen hat und die Pulsader quasi offen lag und wenn es ein bisschen tiefer gewesen wäre, dann hätte es auch ganz schnell hätte es ganz anders enden können.
Ja, ich glaube,
wie viel er jetzt natürlich dann. Ne?
Ach, ich weiß gar nicht. Ich würde es gar nicht runterspielen, weil.
Um Gottes Willen.
Aber nee. Also es gibt ja irgendwie. Ich habe das mal vor Jahren irgendwie mitbekommen, weil es in England und speziell in London. So wie ich es verstanden habe, haben die Engländer ja auch relativ scharfe Waffengesetze. Mhm. Und die Gangfights spielen sich da halt mit Messern ab. Also Messer ist so die the weapon to go. Und das ist, das macht viel Probleme. Also das ist sind wenn dich mal mit dem Messer angreift, da hast du eigentlich keinen Bock drauf. Ich habe bei mir so einen Typen gehört, so einen Selbstverteidigungsspezialist, dass der halt sagt, so, naja, wenn du auch so Messer gegen Schusswaffe. Hm. So, ja, die Polizei hat wirklich Probleme, weil wenn so jemand mit einem Messer irgendwie im Umkreis von, keine Ahnung, 5 Metern von dir ist, wenn der das nicht kein Anfänger ist, kann der schneller dir starke Verletzungen zusetzen, als du deine Waffe ziehen kannst und das irgendwie unterbinden kannst.
Ja. Ich glaube auch so, dass dieser Grad zwischen jemanden mit einem Messer verletzen und in Anführungszeichen aus Versehen gleich umbringen, ziemlich schmal sein kann. Yep. So. Weil weiß ich nicht, wenn so ein Stich irgendwie in die Magengegend geht und der Typ fällt um und ist halt nicht sofort tot, kann es, weiß ich nicht, immer noch die Leber sein und dann ist er halt eben eine halbe Stunde später tot.
Richtig.
So, weißt du, das halt.
Ja, und sie hat es also so beschrieben, dass es irgendwie diesen Vorfall gab und hat es dann auf Facebook gepostet. Und dann, ich habe diese Kommentare nicht durchgelesen, aber es muss wohl erstmal eine Riesenwelle von Leuten gegeben haben, die Ähnliches berichtet haben.
Das hat mich auch erschrocken, wie viele Leute ähnliche, vielleicht nicht ganz so drastische, aber ähnliche Vorfälle geschildert haben.
Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur die anderen Kommentare
mitbekommen. Die dann danach kamen.
Genau.
Dazu muss man sagen, für die Leute, die es nicht wissen, irgendwie das RAW-Gelände ist halt so ein Party Gelände, also so ein ehemaliges wie heißt das? RAW Rüste?
Reichsbahn-Ausbesserungswerk.
Genau.
Genau.
Und das ist halt irgendwie vor vielen Jahren so als alternatives Kulturgelände irgendwie gestartet und gibt es da halt ein paar Clubs drauf, irgendwie Suicide Circus gehört da irgendwie dazu, Spree, Astra Club, Cassiopeia, wie heißt das andere Ding?
Neuland.
RAW-Tempel, genau.
Neuland, dann
was noch Neuland, da hinten ist. Du meinst
MIKZ?
Nee, Neuland heißt es nicht, das heißt, ist es Neuland?
Ich glaube ja. Neue Heimat.
Neue Heimat.
Neue Heimat heißt es
so. So heißt es. Da gibt es einen Flohmarkt irgendwie jeden Tag und das ist halt schon so ein, also wir hatten es vorhin von Touriführern von Berlin, also irgendwie Ausgeh-Ecke Friedrichshain wird das RAW-Gelände wahrscheinlich auf Platz 1 und dann nee, wahrscheinlich erst Simon-Dachs-Straße und dann RAW-Gelände erwähnt. Und im RAW-Gelände gibt es schon relativ lange und das ist durch die starken Polizeikontrollen auf dem Görlitzer Park noch schlimmer geworden. Extrem viele Dealer.
Ja,
also
ja.
Da stehen einfach an jeder Ecke so ein paar Hansel rum, die jeden ansprechen und dir was verkaufen wollen.
Das kann man ja, also ich habe das ja selber auch mitbekommen, wirklich, also vor 2 Jahren war das noch nicht so massiv. Das
stimmt, ja.
Also es ist wirklich innerhalb von 2 Jahren ist es einfach in die Höhe geschnellt.
Ja, ich glaube, das kann man relativ direkt mit den starken Anstrengungen in Görlitzer Park von Dylan zu befreien verknüpfen, weil irgendwohin weichen die Jungs halt aus. Es ist ja nicht so, dass die jetzt alle anfangen, wie hat es der schöne, ich habe einen schönen Kommentar im Tagesspiegel darüber gelesen oder ein Interview mit einem Kriminalspezialisten und der hat irgendwie so gesagt, naja, ich weiß nicht, ob es er war, aber die fangen jetzt nicht an, nur weil es am Görlitzer Park keinen Drogen mehr verkaufen können, dass sie jetzt alle Bankkaufmann werden. Mhm. Also die müssen halt irgendwo anders hin und ihren Scheiß verkaufen, dann gehen sie halt dahin, wo viel geht.
Aber so, also so 2 Sachen, ich habe vor 2 oder 3 Jahren ging schon mal so eine, es war glaube ich auch über Facebook, ging so eine Karte rum von Berlin, von den Bezirken in Berlin, wie hoch die Kriminalität in den einzelnen Bezirken so ist.
Ja.
Und Friedrichshain ist jetzt nicht seit kurzem erst relativ oben, relativ weit oben im Ranking. Also ich will es jetzt nicht relativieren, aber also ich habe bisher nicht viel davon mitbekommen, aber anscheinend ging es hier schon immer irgendwie auch heiß her.
Ja, wenn man es dann auch,
erzähl ruhig erstmal.
Ja, wenn man es auch mal von der logischen Seite betrachtet, ich meine, ein Bezirk, in dem so viel abends los ist und so viele verschiedene Menschen aus allen verschiedenen Richtungen oder so unterwegs sind, da ist es ja natürlich irgendwie, könnte man es ja fast sagen, ist es vorprogrammiert, dass es halt irgendwie Stress gibt.
Ich habe das auf jeden Fall immer als Party-Kriminalismus abgestempelt. Ja. Also als irgendwie, es sind halt viele Leute, die saufen und irgendwas nehmen und da Party machen. Natürlich eskaliert es da regelmäßig. Habe aber selbst als extrem regelmäßiger Besucher in den letzten 8 Jahren dieser Ecke nie selber was davon wirklich gespürt.
Das war nämlich auch das Ding, warum mich das so ein bisschen schockiert hat. Ich war erst letzte Woche da im Cassiopeia beim Elder-Konzert so, ne? Und dann ist da hinterm Cassiopeia ist da so ein Biergarten.
Genau.
Und ich war da schon eine Weile nicht mehr und ich war erstaunt, wie viel da einfach los ist. Da war es rappelvoll, da waren so viele Menschen. Und dann sind wir dann halt vorm Konzert nochmal so vom RW-Gelände runter in so ein Späti, haben uns da noch ein Bier geholt und so. Und du siehst schon so ein paar Dudes, die da rumstehen, die nicht zum Feiern da sind und so. Also man merkt schon, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen da ist und so. Und es sind vielleicht auch Leute, wo ich jetzt, wenn ich da allein gewesen wäre und es wäre vielleicht schon ein bisschen dunkler gewesen oder so, wäre ich vielleicht nicht genau durch die Fünfergruppe durch oder so.
Mhm, ja.
Aber in dem Moment war das für mich nicht, also man nimmt es überhaupt nicht als Bedrohung und unmittelbar so wahr. Und trotzdem, und gerade deswegen hat mich das so unglaublich schockiert, die ganzen Kommentare zu lesen, was da alles schon passiert sein soll, in diversen Leuten. Fand ich echt krass. Also.
Da ist es bei mir aber auch schon eine Weile so, dass ich mich nicht mehr so komplett wohl fühle, wenn ich auf dem Gelände unterwegs bin. Also wenn ich halt mit einem Kumpel auch mal dahin gehe, was wirklich auch selten vorkommt in letzter Zeit, dass wir dann schon sagen, lass uns da jetzt nicht noch ewig vorher rumstehen, sondern lass uns einfach straight in den Club rein und dann ist gut so.
Spannend.
Weil, also mir ist ja jetzt auch noch nie was Schlimmes passiert, aber klar, so die zwielichtigen Gestalten, die da rumstehen, klar, also man fühlt sich nicht dann immer so aufgehoben und es ist ja auch dunkel auf dem Gelände und da gibt es ja jetzt wohl auch Pläne seitens der Besitzer, dort quasi die Büsche, die dort auf dem Gelände sind, quasi zu beseitigen und eine komplette Lichtanlage quasi auf dem Gelände zu installieren, sodass es keine dunklen Ecken mehr gibt.
Mhm.
Aber vor, weiß ich nicht, was ist ewig her, Silvester vor 7, 8 Jahren, gut, Silvester ist dann auch immer eine Ausnahmesituation und da ist Berlin sowieso Riot und wenn du da nicht irgendwie, also ich achte das immer als fahrlässig, wenn man dann halt viel unterwegs ist an Silvester. Aber da war es auch so, wir sind auch feiern gegangen und standen halt vorm Eingang zum Cassiopeia und da kam halt auch ein Typ halt auf uns zu und hat uns dann in so einem doch schon sehr besoffenen Art gefragt, wo er denn hier was zum Ficken findet. Dann haben wir ihnen halt gesagt, ja, guck, hier sind 1000 Clubs, such dir einen aus, da findest du bestimmt was. Und dann ist er halt weitergezogen und dann ist er aber so nach ein paar Metern stehen geblieben und drehte sich um und zog seine Schreckschuss halt aus seiner Hosentasche und zielte damit auf uns.
Gruselig.
Wo unser erster Reflex halt war, Beine in die Hand und halt rein in den ersten Club, der da war. So,
ja,
Hauptsache in die Schlange rein, wo dann auch Türsteher sind, was auch immer die da hätten machen können.
Ja.
Aber das war schon, also in dem Moment natürlich auch verdammt gruselig so.
Ja, wobei
von krassen Sachen habe ich da jetzt noch nichts mitbekommen.
Ja, wobei das halt, also da hast du jetzt auch richtig in den Kontext gesetzt, das ist halt auch so eine Silvester-Problematik, wo da irgendwie alles, also lustig, dass ihr das so sagt, ich hatte das Gefühl noch nie, also ich habe mir noch nie in irgendeiner Weise Gedanken gemacht, wahrscheinlich, weil ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht habe, wenn ich irgendwie abends, nachts oder wann auch immer in der Ecke unterwegs bin, da habe ich eher als ängstlicher Bayer habe ich eher ein mulmiges Gefühl, wenn ich dann mal so am Hermannplatz stehe. So, das sind, also das ist eher so eine Situation, wo ich dann eher so, oder wenn ich mal, also es ist nicht so, dass ich Schiss habe, wenn ich am Hermannplatz bin, aber wenn man so darum geht, mulmiges Gefühl, oder wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin, habe ich eher mal so das Gefühl so, ich bin jetzt auch froh, wenn ich zu Hause bin, als an der Ecke. Also die Ecke habe ich noch nie als gefährlich angesehen. Was anscheinend nicht so ganz der Wahrnehmung der meisten Leute entspricht.
Aber glaube ich wirklich eine Wahrnehmungssache. Also inwieweit du da, also inwieweit man schlechte Erfahrungen gemacht hat und so. Wie gesagt, was ich auch krass fand, ich habe dann auch so ein, zwei Kommentare gelesen in diesem ganzen Sturm, der losgebrochen ist, wo dann so diverse Leute meinten so, ja, ich lebe jetzt so und so viele Jahre in Neukölln und ich fühle mich hier weitaus wohler als in Friedrichshain. Wo ich dann so dachte, so, also weiß ich nicht, so habe ich das noch nie gesehen. So, ja, aber wenn, also ganz ehrlich, teilweise stimmt es schon manchmal, wenn ich so überlege, wenn, weiß ich, wenn ich nachts in Neukölln unterwegs bin und du stehst da an der Bushaltestelle irgendwie und es ist dunkel und so und da kommen Dudes vorbei, dann sind es meist tatsächlich entspanntere Leute als hier an manchen Ecken. Ist wirklich so.
Ist euch denn überhaupt schon mal was passiert in Berlin, was in so in die Richtung Abziehen, gefährliche Situationen, ist euch da mal was passiert?
Also ich wurde mal mit einem Messer bedroht.
Okay.
Aber der Typ war ziemlich besoffen und ich bin dann relativ fix
davon gehoppelt.
Weggesneakt.
Ich stelle mir ganz so vor, wenn du so comic-mäßig so, weißt du, so weggesneakt bist.
Pauls Ninja Skills.
Dann habe ich halt mal in Lichtenberg vor der Wohnung eines Kumpels, also kam mir ein Typ entgegen, der gerade mit einer Flasche angestochen wurde. What? Also es war nicht unmittelbar die Situation, dass mir die Gefahr drohte, aber der Typ hat halt geblutet und ist vor mir auf der Straße umgekippt und lag dann da. Und krass. War so. Und es war 16 Uhr am helllichten Tag.
Okay, alles klar. Schon ein bisschen das Einzige, was mir mal passiert ist, ist, dass ich, es war auch eine der absurdesten Storys, die mir passiert sind. Ich bin irgendwie abends um 9 oder so, also echt so eine relativ harmlose Zeit. Es müsste die Greifswalder Straße gewesen sein, hochgelaufen, Richtung dem alten Magnet. Und wahrscheinlich sind wir ins Knack gegangen, aber ich behaupte mal, wir sind ins Magnet gegangen, weil es ein bisschen cooler ist. Und wahrscheinlich war es das Knack. Und wir laufen die Straße entlang in so einer Clique von ein paar Leuten. Und dann kam so ein Typ, so ein kleiner, ein bisschen sehr durcheinander aussehender Typ mit Brille, kam aus einem Waschsalon raus. Mit seiner Sporttasche voll mit Klamotten, die er anscheinend gerade gewaschen hat, und kommt aus dem Waschsalon raus, und also kommt so raus in dem Moment, wo wir quasi vorbeilaufen, und kommt draußen, ohne mit der Wimper zu zucken, bleibt er stehen, sagt, was guckst du so, und schlägt nach mir, aber hört so quasi vor dem Gesicht auf, weißt du, so angedeutet, was guckst du so überhaupt, und das war, weil wir alle so gelaufen sind, das hat keiner von meinen Kollegen mitbekommen, weil es so schnell war, dass wir dann einfach an dem weitergelaufen sind. Und ich habe dann erst so eine Minute später so, wollt ihr mir gerade auf die Fresse hauen? Also ich habe das eben so später erst realisiert, was soll jetzt eigentlich gerade passiert? Das ist das Einzige, was mir in Berlin jetzt passiert ist.
Okay. Aber das ist halt auch so, wenn der erste Schock dann so vorbei ist, dann verarbeitet man es ja auch später
halt,
so erst.
Ja, ich war so, ich habe halt reagiert, so, sorry. Ja. Und war dann, glaube ich, habe gar nicht gewusst, was passiert ist.
Ja.
Und warum er jetzt auch aus irgendwelchen Gründen gedacht hat, dem muss ich jetzt mit meinen frisch gewaschenen Unterhosen auf die Fresse hauen.
Das kann man, also das sind vielleicht noch so, weiß nicht, das ist genauso wie wenn du in der S-Bahn jemanden hast, der dich anpöbelt am hellerlichen Tag oder so, weißt du, das kannst du halt noch einfach als so einen kaputten Berliner
abtun. Ja.
Aber, also wie gesagt, ich denke so, der O-Ton, worauf man sich so einigen kann, ist, dass es schon, glaube ich, inzwischen diverse Ecken gibt, über die man sich auch klar ist, wo man vielleicht nicht unbedingt allein rumspazieren sollte des Nachtens.
Ja, aber ich finde das krass. Also, was ist denn das für eine Entwicklung? So,
ja, und,
aber also ist die jetzt ausschließlich darauf zurückzuführen, dass es am Girlie nicht mehr Platz für die Kriminellen ist? Also ich meine, das muss ja irgendwo herkommen, weißt du?
Ja,
liegt es daran, dass jetzt die Stadt immer voller wird und dass es halt immer mehr, also Schichten gibt, die halt nur auf diese Mittel zurückgreifen können oder so.
Hey, Luis, also, wir leben ja in einer Großstadt, Mann. Das, also guck dir New York oder Los Angeles an oder so. Das ist hier ein Witz dagegen.
Ja, ich weiß, aber ich meine,
du musst in New York gehen. Guck dir Frankfurt an.
Trotzdem kann man es doch.
Ja, oder, also ich meine, also Frankfurt-Main ist ja so von der, ich glaube, von der Kriminalitätsstatistik so eines der führenden Städte. Und da ist es irgendwie laut Aussagen von Kumpels von mir irgendwie nicht so, dass du da jeden Tag auf die Fresse bekommst, aber da gibt es Ecken und da gibt es Situationen. Und gerade bei den Ausgevierteln, so Bahnhofsviertel ist, glaube ich, so ein bekanntes Ding. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ausschaut. Hoffentlich die Frankfurter drehen sich jetzt alle um und kotzen ihre Kopfhörer rein, was ich jetzt erzähle. Aber es gibt da Ecken, die irgendwie, das wäre witzig, wenn sie in ihre Kopfhörer reinkotzen. Als würde ich was davon, als würde ich das spüren, weißt du? Also, sorry, ich habe nicht gemerkt.
Der erste Reflex, Kopfhörer ab dem Reinkommen.
Genau. da geht es, glaube ich, anders ab. Irgendwie Hamburg, Reeperbahn als Ausgehviertel. Und ich glaube, das ist das, was wir sprechen. Wir sprechen davon, dass sich Friedrichshain zu einem Ausgehviertel schon immer entwickelt hat und ganz extrem jetzt ist. Auch wenn es vielleicht für viele Berliner so, da geht man nicht hin, aber für die meisten Touristen und für die meisten Leute, die kurz hier sind und für viele Leute von außerhalb, ist das der Ort zum Hingehen. Mhm. Und wenn da viel Trubel ist und viele Leute sind und viel passiert, dann ist das halt die Ecke, wo sich auch in irgendeiner Weise sowas am lukrativsten darstellt. Ja. Was ich ganz spannend fand, war der eben dieses Interview mit diesem Kriminalwissenschaftler, der halt meinte, naja, also das sind keine, das ist keine Diebesgang. Weil wenn Leute, also wenn Menschen Sachen, Leute beklauen mit einem professionellen Anspruch dahinter, also sie ziehen los, Leute zu beklauen, dann werden die A nicht erwischt und B würden die nie in Konflikt gehen. Hm. Weißt du? Weil das einfach, das lohnt sich nicht.
Ja, ja.
Ja? Und was da passiert ist, führt eher auf eine anscheinend gerade vorhandene Gruppe von irgendwie Halbstarken, die da irgendwie denken, sie müssten jetzt mal dann den Dicken hier markieren und da jetzt irgendwie gerade so eine Welle irgendwie losgebrochen haben, irgendwie zurück. Und ich habe da auch so ein bisschen Sorge, dass daraus irgendwie so eine Panik und so ein Hype entsteht. Also geht da nicht hin oder da ist super gefährlich und dass die Politik dann der Meinung ist, sie müsste jetzt da unbedingt was tun, weil was sind denn die Antworten der Politik? Ja, die Antworten der Politik sind, schickt da mehr Polizei hin, baut mehr Straßenlampen auf und hängt ein paar Überwachungskameras auf. Was anderes würde ja nicht passieren.
Das war nämlich komischerweise auch mein erster Impuls, als ich diesen Post von Jennifer Weißer mitbekommen habe. Was die Folge davon ist, ne? Was diese Paniksituation, die dann da so ein bisschen geschürt wurde, war. So, ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht das, was sie sich jetzt, also klar hat sie sich Achtsamkeit erhofft und so, aber nicht, dass alle Leute auf einmal sagen, so, ja, ich habe schon immer gesagt, geh da nicht mehr hin, so, weißt du? So, das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Sinn und Zweck der ganzen
Sache. Und das kann man ja auch aussprechen, weil wir sind ja ein offener Podcast.
Gibt es auch geschlossene Podcasts?
Gibt es auch, ja. Wo man sowas nicht ausspricht. Also die Leute, die da Dealer sind und Drogen verkaufen, sind zum Großteil Menschen, die so ausschauen, als hätten sie einen Migrationshintergrund.
Das hast du sehr politely.
Gut, ne? Ich kann das auch. Ja. wir leben halt gerade in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, dass jede Möglichkeit genommen wird, das zu eskalieren und auf dieselben ätzenden 10 Themen irgendwie Ausländer raus umschwenkt. Und ich sage jetzt nicht, dass man nicht sagen darf, es gibt ein Problem auf dem RAW-Gelände, nur weil der Grund für dieses Problem ein Haufen Boys mit Migrationshintergrund sind, die da jetzt irgendwie maltratieren. Also ich sage nicht, dass das... Also das sollte das nicht schützen, ja. Was halt auch so eine Sorge ist, ist, dass das quasi in die andere Richtung schlägt, ja. Und so, seht ihr, das ist das Resultat.
Ja.
Und das ist halt gerade in der heutigen Zeit irgendwie echt gefährlich, ja. Also es reicht ja schon die Idee, dass Leute um Asyl suchen in Deutschland aus, um irgendwelche Häuser anzuzünden. Wenn jetzt tatsächlich so ein paar Pappnasen anfangen, irgendwie Dummheiten zu bauen, dann schlägt es halt zurück auf alle anderen. Und das ist halt so eher meine Sorge.
Das ist ja auch genau das, was dann auf dem Facebook-Account von Jennifer Weist passiert
ja,
ist.
Ja, genau.
Dass sich eben dann auf einmal rechte Organisationen da zu Wort gemeldet haben und eben genau das gesagt haben. So, seht ihr, das ist das, was passiert, wenn die hierher kommen und dagegen müssen wir was tun. Also im Prinzip die Situation ausnutzen für ihre eigene Propaganda, die sie, mhm. wo sie dann gesehen haben, okay, das ist jetzt unsere Chance, uns mal hier über einen Kanal laut zu machen, ja, der viele Leute erreicht.
Ja.
Und das dann halt schamlos auszunutzen, dass ja im Prinzip einfach mal drei Personen an einem Abend noch schon ziemlich krass verletzt wurden.
Ja, ja. Richtig.
Also auch mit der Möglichkeit, dass sie hätten sterben können.
Ja, ja. Also
ich
ja.
möchte mich nicht in einer Übermacht von 15 Leuten gegenüber sehen, die mich verprügeln wollen.
Auf keinen Fall.
Das hat ja schon so Lynchmob Ausmaße.
Ja. Ja, das fand ich ganz spannend, weil das die Straftat, die denen vorgeworfen wird, ist ja schwerer Landfriedensbruch. Und dachte ich, hä, Landfriedensbruch ist doch was ganz anderes. Und dann habe ich mal nachgelesen und tatsächlich ist Landfriedensbruch, sobald eine Gruppe von Menschen anfängt, Gewalt gegen das öffentliche Leben zu vollziehen. Und das ist halt zum Beispiel auch irgendwie eine Gruppe von Leuten, die anfangen, auf jemanden einzuprügeln. Das ist schon Landfriedensbruch.
Okay.
Hätte ich auch nicht gedacht. Kommen wir zu unserem
Podcast.
Fangen wir jetzt an, oder was?
Ja, jetzt fangen wir an.
Louis hat noch ein Lieblingsthema dabei.
Na. Soll ich halt deine Fresse, Till. Halt einfach deine Fresse.
Warum hasst Deutschland Till Schweiger, Paul?
Warum hasst Louis Till Schweiger?
Das würde mich auch mal interessieren.
Also nicht, dass ich ihn nicht, dass ich ihn lieben würde, aber du hast schon eine tiefe Abneigung.
Ja, also ich kann es, es fällt mir schwer, in Worte zu fassen. Es gab ja mal diesen Zeitraum, in dem er ja sogar ein bisschen cool war.
Echt?
Ja?
Wann war das denn?
Na, so ganz früher.
Ach so.
So Männerpension-Zeiten, Knocking on Heaven's Door, Manta Manta. Ja?
Wie hieß der andere? Schwache Männer, nee.
Der bewegte Mann.
Der bewegte Mann. Die gute alte Zeit des deutschen Kinos.
Die gute alte Zeit des Till Schweiger.
Ja, richtig. Ja, um es in Kontext zu bringen, Till Schweiger hat irgendwie vor gar nicht so langer Zeit, vor 2 Wochen oder so, hat er ja so einen relativ Till Schweiger-esken Rant auf seine Facebook-Wand geworfen, so mit dem Tonus, ihr widert mich alle an, ihr, die gegen Asylbewerber hetzt und das kann ja wohl nicht sein und das ist mega scheiße und da sind Leute, die Hilfe brauchen und da muss doch was unternommen werden. Was jetzt mal so von der Message her jetzt ja nichts Falsches ist.
Richtig.
Und das hat so ein bisschen dazu geführt, weil Till Schweiger natürlich auch irgendwie eine Person des öffentlichen Interesses ist, dass er so ein bisschen hochgehypt wurde als, das war so ein bisschen das Thema letzten Wochen, irgendwie Till Schweiger findet irgendwie, man soll den Asylbewerbern helfen. Und war jetzt auch irgendwie bei Maischberger irgendwie gestern oder so, ne?
Das habe ich nicht mitgekriegt.
Der war,
da ist er aber auch ausgerastet, oder?
Ja, genau. Der war gestern bei Maischberger und wurde dann irgendwie so als per Video zugeschaltet. Ja, ganz modern. Und hat dann irgendwie auch da die Kontenance verloren. Hat da irgendwie die CDU-Politiker und die Politiker, die da saßen, also auch wirklich irgendwie, sie kotzen mich an. Und das kann ja wohl nicht sein. Und die Politiker haben relativ genervt darauf reagiert. Und das Spannende ist ja so ein bisschen, dass quasi das Echo ja eigentlich ist, genau wie du sagst, Till Schweiger, halt mal die Fresse. Und das finde ich eigentlich total lustig, weil, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass er der Heilsbringer ist. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ihm das alles abnehme. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Kerl in gewisser Weise ein riesen Ego hat und das auch ein bisschen cool findet, sich mit irgendwas zu profilieren. Aber warum denn jetzt so dieser Hass dagegen? Nimmst du ihm das nicht ab? Oder was ist das, was ist daran? Ich gehe mal davon aus, dass du grundsätzlich auch der Meinung bist, dass man Asylbewerbern helfen sollte.
Ja.
Okay. Gut, dass wir das geklärt haben.
So, wow.
Kurzer Moment, so, oh fuck,
haben wir den falschen Einladen. Das war der Moment, in dem ich es hätte verkacken können. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber Was mich vielleicht, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ausholen, das fällt mir halt auf, seitdem dieses ganze Thema mit Flüchtlingen und sowas halt überhaupt wieder so eine Präsenz hat. Hm. Ja. Also seitdem Leute auf die Idee kommen, Flüchtlingsheime anzuzünden und alles, was da halt so mit einhergeht, ja. Der ganze,
Pegida-Nachleben. Mit
Pegida, genau. So, das was dieser Rattenschwanz, der da quasi hinterhergezogen wird.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, dass es mittlerweile zu so einer Art, Modeerscheinung geworden ist.
Ja.
Also im Prinzip habe ich ein Problem damit, dass die Problematik vermarktet wird. Und es wird sie in meinen Augen teilweise massivst. Mhm. Also Leute, die auf einmal nichts oder vorher nichts damit zu tun hatten, fangen auf einmal an, sich dafür stark zu machen. Das ist ja in erster Linie nicht schlecht.
Hast du neben Til Schweiger noch andere Beispiele?
Nee, jetzt nicht prominente, aber
diese von Panorama ja diesen Brandkommentar eingesprochen hat.
Stimmt, das lief im Fernsehen.
Heißt die Anna Renke oder so, irgendwie sowas. Und dann gab es die Situation, wo hier dieser Tagesthemen-Moderator irgendwie das Weinen angefangen hat oder fast das Weinen angefangen hat.
Klaus Kleber war das.
Klaus Kleber. Der hat irgendwie eine Anekdote erzählt von einem Busfahrer in Erlangen, der als eine Gruppe Asylbewerber irgendwie in seinen Bus eingestiegen sind, hat er halt durch die Durchsage gemacht, so, also mega Busfahrer, unüblich, ja? Hat nicht alle angemotzt, sondern hat quasi gesagt, so irgendwie in gebrochenem Englisch, irgendwie to all our visitors, irgendwie welcome to Germany, irgendwie I hope you have a great day oder irgendwie sowas. Und das hatte Kleber so erzählt und hat dann so ein bisschen leicht gebrochene Stimme gehabt und so ein leichtes irgendwie Tränchen weggedrückt,
okay,
weil ihn das so berührt hat. Hm. Und auch hier neben sehr gut, lieber Klaus, auch viel Häme und viel, ja, da soll sich mal jetzt so anstellen und es ist jetzt auch ein bisschen irgendwie spät und 4 Wochen vorher hat er irgendwie die Nachrichtenmeldung gegeben, dass es zu viele sind und keine Ahnung, also das ist ja dieses... Ja. Dieses Meme, was da
vielleicht,
immer...
Vielleicht ist es aber auch immer so, oder was heißt immer, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bei Til Schweiger jetzt wieder, um darauf zurückzukommen, der hat ja auch schon so ein paar nicht so glanzvolle Stunden, ne?
Und dass einige.
Und dass er deswegen vielleicht schon unter so einem gewissen, so ein gewisses Bild von sich erzeugt hat, wo jetzt die Leute sagen, so, naja, ich weiß nicht so richtig, ob das, was du jetzt auf einmal von dir gibst, Hand und Fuß hat und ob ich dir das jetzt deswegen jetzt abnehmen
kann. Genau, oder ob er es halt einfach macht, um Aufmerksamkeit zu generieren.
Das will ich ihm gar nicht mal unterstellen. Aber er wird halt, glaube ich, von mir aus leider nicht ernst genommen.
Mhm.
Und was und noch zu der anderen Sache, warum ich das mit der Vermarktung, was Luis angesprochen hat, gar nicht so abwegig finde. Dann gab es ja dieses Treffen von Til Schweiger und Sigmar Gabriel.
Mhm.
Und wo ich zum Beispiel in letzter Zeit immer weniger von Sigmar Gabriel halte, als jemand, der in meinen Augen wahrscheinlich im Moment nur darauf hinarbeitet, möglichst der nächste Bundeskanzler zu werden. Dass ich einen PR-Stunt nicht von der Hand weisen würde.
Ja, das bin ich mir sicher.
Und das, also damit hat es für mich schon so einen faden Beigeschmack.
Ja. Also ich finde das in erster Linie, also wenn es jetzt nicht Til Schweiger wäre, ja, dann fände ich das überhaupt nicht schlimm, wenn eine prominente Persönlichkeit die gewisse das gewisse Ansehen hat in der Bevölkerung, sich mit einem Politiker trifft und quasi dann das Sprachrohr der Bevölkerung ist, die hinter ihm steht.
Mhm.
Also wenn es jetzt zum Beispiel Jürgen Vogel, der bestimmt ja einen anderen Stellenwert in der Öffentlichkeit hat als jetzt ein Til Schweiger und vielleicht auch nicht so nicht bei allen so gut, genauso gut ankommt.
Ja.
Oder einen Serdar Somuncu, der sowieso diese ganze Problematik auch zu seinem Leben ja und auch zu seinem Stand-up-Programm ja gemacht hat. Ja, und im Prinzip ja auch versucht, durch seine Arbeit, die er da leistet, ja auch irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja, was er wirklich so ist. Und der dann quasi diese Sachen, also diese Missstände, die ja offensichtlich da sind, die kann man ja auch nicht kleinreden, und die dann an ihn trägt, hätte ich damit kein Problem.
Mhm.
Es ist einfach, also jetzt mal abseits meiner persönlichen Abneigung gegen Til Schweiger, ich kaufe sie ihm halt wirklich nicht ab. Mhm. So, das ist halt das große Problem an der ganzen Geschichte. Also, und wenn du mal überschlägst, so die jüngsten Filme, die Til Schweiger gemacht hat, ja, was hat er da gespielt? Einen Frauenschwarm, der quasi nicht fähig ist, irgendwie selbstständig zu sein, will sich jetzt auf einmal im echten Leben um Menschen kümmern, die Bedürfnisse haben. Ja? Und also es ist vielleicht so ein bisschen, dass seine Rolle, die er sonst so gibt und diesen Macho, den er auch immer gibt, dass das einfach massiv damit konterkariert, was er halt eigentlich jetzt machen möchte.
Du hast recht, das ist ein kompliziertes Image, ja. Aber weil, da wäre halt meine Gegenfrage, das ist ja schon so ein Teil jetzt ein bisschen beantwortet, meine Gegenfrage wäre gewesen, wem hättest du es denn abgekauft, der so einen ähnlichen Stellenwert hat, so, weißt du?
So einen Stellenwert wie Til Schweiger?
Ja, von mir ist nicht ganz so krass oder so, aber wer hätte sich denn in deinen Augen hinstellen können und du hättest sofort gesagt, ja, Mann, geil, dass du das sagst oder geil, dass du dich dafür einsetzt oder was auch immer.
Ja, ich habe es ja schon gesagt, also das ist auch immer schwierig. Ich habe jetzt gerade Zedas so Mundschuh gesagt, ne? Mhm. Klar, der hatte natürlich auch den Background und kann sich da ja auch irgendwie einfühlen und der sagt ja auch einfach auch viel scheiß intelligente Sachen und auch Sachen, wo man dann dazu neigt zu sagen, wow, Chapeau, habe ich noch nie so gehört. Und der hat ja auch einfach die Rhetorik, das in einer Talkrunde einfach auch ansprechend rüberzubringen. Ja. Also aber es gab ja schon diverse Talkshows, wo Sadas Mucho da war und dann halt aber auch zum Beispiel zu, weiß ich nicht, irgendeiner Politikerin gesagt hat, das ist einfach Schwachsinn, was sie da sagen. So, ne? Aber er sagt es halt nicht so wie Til Schweiger mit 3 bis 15 Ausrufezeichen, sondern er bringt es halt auf eine Art und Weise rüber, wo man eigentlich sagen müsste als normal denkender Mensch, ich glaube, ich muss dir mal zuhören. Mhm. Und das bringt Til Schweiger für mich nicht rüber.
Ja, also Til Schweiger, also ich, das letzte Mal, dass ich mir an eine Aussage von Til Schweiger erinnern kann, war diese schreckliche, und das ist im Endeffekt, vielleicht schickt es eine ähnliche Kerbe, eine schreckliche, polternde, gröhlende Art und Weise, wie er in irgendeiner Talkshow von sich gegeben hat, dass man ja also Kinderschänder sofort aufhängen sollte.
Ja.
So grob.
Das
ja? Und was ich jetzt spannend finde, ist Folgendes. Was er ja da gesagt hat, da würde ich jetzt mal schätzen, dass ein Großteil des Pöbels, ja, des Mobs, ja, der Til Schweiger-Fans oder der Leute, die Til Schweiger kennen, ja, der Bild-Zeitungsleser, wie auch immer man diese große anonyme Masse der Deutschen, jeder kennt genug davon, die irgendwie so durch ihr Leben latschen und irgendwie so Stammtisch-Diskussionen vor sich hintragen, dass eher mit dieser Aussage, Kinderschänder müssen an die Wand gestellt werden, tendenziell bei denen erstmal so ein, ja, recht hat er. Ja, endlich sagt's mal einer. Gleich hat, ja. Und ich finde es deswegen interessant, weil ich Til Schweiger immer eingeschätzt habe als eben genau diese Person. Diese Person, die quasi diese Meinung irgendwie von dieser Szene oder von diesen Leuten irgendwie so vor sich hinträgt. Und der Fakt, dass er jetzt sagt, irgendwie, man muss den Asylbewerbern helfen, ist für mich ja was Positives, weil ich mir denke, okay, wenn, also versteht, was ich meine, wenn er das so als seine Meinung vor sich hinträgt, dann ist es vielleicht was Positives für die Leute, Gefolgschaft oder die Leute, die ihm da irgendwie zuhören, weil diese Leute, glaube ich, also vielleicht dann sich denken, nicht, dass jetzt er die große Argumentationskette geboten hat, aber sich vielleicht denken, stimmt, es ist irgendwie, der Till, der sagt es, wie es ist und das finde ich in Ordnung. Ob er dann wirklich dieses Asylheim aufbaut und ob er jetzt wirklich irgendwie dann, keine Ahnung, irgendwelchen syrischen Mädchen irgendwie drückt und denen was zu essen in die Hand gibt, ist ja eigentlich schon wieder egal, ja, also es ist ja so ein bisschen, also, und ich finde es spannend, dass man quasi irgendwie sich wünscht, das kann ja wohl nicht sein, dass wir gerade so ein Feeling haben in Deutschland, dass irgendwie Ausländer raus irgendwie en vogue ist und es so eine schreiende Masse gibt, die einen irgendwie ganz anbrüllt und dann stellt, und man wünscht sich, die Öffentlichkeit oder die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sollen sich endlich mal positionieren und dann positionieren sich welche, aber dann ist es nicht gut genug. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
das finde ich so, das finde ich so relativ absurd. Ich sage jetzt nicht, Til Schweiger ist der Held. Ich sage nur, dass
ja,
ich
nee, also, aber ja, quasi.
Also eigentlich sollte die richtige Aussage sein. Na klar, Till, Also was du mir jetzt erzählst, ist nichts Neues. Aber nicht, das kann ja wohl nicht sein, dass der das sagen darf. Mhm. Der hat gefälligst, wenn überhaupt, dagegen zu sein, damit ich ihn noch mehr hassen kann.
Es ist halt so ein, klar, wenn man es ganz neutral betrachtet, ne, dann ist er ist ja das Sprachrohr einer gewissen Zielgruppe.
Ja.
So, ja, das sind dann halt die Leute, die sich ein Herz für Kinder Sticker ans Auto kleben.
Genau.
Und es ist ja cool, also wenn man es von der Warte betrachtet, ist es cool, dass er quasi diese Fähigkeit oder diese Machtposition, die er dann hat, eine Meinung kundzutun und quasi den Leuten zu sagen, ey, da ist irgendwie was verquer und vielleicht biegt man dann die Leute, die vorher eine andere Meinung hatten, in eine gewisse Richtung, die für die Gesellschaft eine tragbarere ist.
Mhm.
Wie das dann vonstatten geht. Mhm. Und also ganz ehrlich, ich habe da schon Bilder im Kopf, wie bei der Eröffnung von dem Flüchtlingsheim, wenn es überhaupt passiert, Til Schweiger lächelnd in die Kamera winkt und auf seinen Facebook-Post halt 1000 Likes bekommt oder eine Million, weiß was ich. Und da kommt mir dann schon wieder so ein bisschen der Kotzreflex.
Ja, aber ist es nicht egal?
Wenn, ja, ist es egal? Also klar, wenn er das Heim wirklich aufmacht, okay, dann würde ich ihm vielleicht sogar die Hand geben oder vielleicht auch nur wissend oder anerkennend zunicken. Mhm. Aber irgendwas stört mich an der ganzen Geschichte und das ist wahrscheinlich wirklich einfach sein Auftreten und dass er sich auf einmal für eine Sache stark macht, für was er sich sonst nicht stark gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er Charity-Projekte hat und irgendwie so eine Sachen unterstützt. Mhm. Das müssen ja eh alle Prominenten irgendwie machen. Aber ich habe halt einfach irgendwie so diesen faden Beigeschmack und dann stand ja auch in der Zeitung jetzt irgendwie drin, dass er mit einer Firma zusammen machen will, dieses Flüchtlingsheim, das ist ja irgendwie in Osterode, hat er da so eine alte Kaserne gekauft oder die Firma hat das gekauft und mit der will er da dieses Flüchtlingsheim aufmachen.
Mhm.
Und das Flüchtlingsheim oder die Kaserne, die es ja jetzt noch ist, ist aber in so einem maroden Zustand, dass man einen hochgeschätzten zweistelligen Millionenbetrag halt investieren müsste, damit man da überhaupt Flüchtlinge aufnehmen kann.
Mhm.
Und dann wurde jetzt aber auch gleichzeitig festgestellt, dass die Bonität von dieser Firma halt fragwürdig ist und dass es angeblich eine Briefkastenfirma ist.
Mhm.
Also was macht der da?
Ist das, aber das ist ja wieder das gleiche Thema. Du hast jemanden, der wahrscheinlich super naiv und super polternd, weil er so ist, irgendwie und super grölend und super halbgar irgendwie was anpackt und eigentlich schaut man nur zu und hofft darauf, dass es scheitert.
Mhm. Na, nee.
Nee, das möchte ich, also das würde ich gar nicht wollen, weil also wenn es ein Flüchtlingsheim gibt, dann cool.
Mhm.
Es ist ja eine gute Sache prinzipiell, bloß wie gehst du an das Thema ran? Das Thema ist ein sensibles Thema, es ist ein wichtiges Thema.
Mhm.
Da kommen Leute oder da hoffen Leute darauf, dass sie aufgenommen werden und eine Unterkunft bekommen, in der sie erstmal für eine Zeit leben können. Ja?
Mhm.
Und ich meine, wir haben es ja schon oft gesagt, das sind traumatisierte Leute. Und da kannst du dich nicht wie ein Marktschreier halt in die Medienwelt setzen und sagen, ey, hier, wer will noch einen Platz? Wer will noch? Mhm. Ne? Und weiß ich nicht, das finde ich irgendwie, das hat keine sentimentale, keine vorsichtige Ebene. So, das finde ich irgendwie zu doll.
Mhm. Also ich muss schon sagen, so, ich kann auf jeden Fall Luis verstehen und ich kann aber auch dich verstehen, Johannes. Und ich würde sagen, einigen wir uns darauf, wenn er die ganze Sache durchzieht und in 1, 2, 3 Jahren steht tatsächlich ein Flüchtlingsheim, dann Hut ab.
Dann laden wir ihn ein und ich nicke ihm dann zu.
Ansonsten, okay. Wenn es
das nicht... Den Moment würde ich gerne auch filmen.
Ansonsten, haben. Wenn es halt nicht so kommt, dann ist es halt echt nur ein trauriger Move. Und das...
weiß nicht. Und wenn er es aufmacht, kommt 2 Jahre später halt sein Film dazu.
Ich finde, es ist schon ein Unterschied, auf eine Sache aufmerksam zu machen, auf eine gewisse Art und Weise, und sich hinzustellen und zu sagen, so, wir müssen uns einsetzen und ich plane, ein Flüchtlingsheim zu bauen.
Ja.
Weißt du, und wenn er dann aber nicht mit dem nötigen Bodensatz hinten rumkommt, dann ist es halt wirklich scheiße, Mann. So, also finde ich.
Ja, aber ist es schlimmer? Wenn ich mich jetzt hinstelle als Johannes Weißenzähl und sage, ich bin der Meinung, dass wir müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen und wir müssen das irgendwie verbessern und müssen da bessere Zustände dafür sorgen, dann ist ja so ein Standardargument, ja, was machst du dagegen? Willst du, dass morgen bei dir jemand in der Bude einzieht? Dann sage ich natürlich, Moment mal, ich will nicht, dass jemand, den ich nicht kenne, in meine Wohnung einzieht. Ich will, dass der Staat sich darum kümmert.
Ja.
Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ist gleich wie ich, ich will, dass man sich dafür drum kümmert und dass man da irgendwas in die, was macht. Und ich starte selbst was,
ja,
weil ich das was in die Hand nehmen will und scheitere dann daran. Weil es einfach, weil ich es irgendwie vercheckt habe, weil ich es irgendwie, ja, weil ich ein Idiot bin, weil ich nicht genug Kohle habe oder weil ich irgendwas übersehen habe. Ja. Oder weil ich dann doch nicht mehr so viel Durchhaltevermögen habe. Macht es das dann schlechter als die Person, die sagt, man muss was unternehmen?
Nee, gar nicht. Aber das
weißt du, was ich meine?
Das ist auch genau das, was ich meine. Ich habe ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich verstehe auch dich. Ich finde nicht, dass es schlechter macht.
Ja.
Aber, also trotzdem verstehe ich auch Luis. Und es ist halt, nicht irgendein kleiner Spaß, von dem wir hier reden, sondern es ist halt Til Schweiger. Und ja, ich finde, wenn er sich hinstellt und so eine Ansage macht, dann sollte das auch ein bisschen Hand und Fuß haben.
Das wäre ja zum Beispiel, der smartere Move von ihm wäre gewesen, das Ding zu machen. Es ist fertig, er öffnet es und sagt, ich habe ein Flüchtlingsheim gebaut.
Ja, klar.
Dann hätten alle sofort, aber die hätten Standing Ovations hätten die dem gegeben. Mhm. Ja, die hätten dem hochgejubelt ohne Ende und wahrscheinlich noch Bundesverdienstkreuz und alles. Mhm. Aber er muss ja dann, da ist er dann halt auch einfach der Till.
Der, ne? Till.
Der sich dann einfach hinstellt und halt sagt, hey, ich bin der Geilste, yeah, und ich mach das. So. Yeah. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, der mich halt stört. So, es geht nicht darum, dass er sich damit präsentiert und sich ins Zentrum der Aufmerksamkeit schießt, sondern es geht darum, dass er Menschen helfen will. Und momentan macht er aber nichts weiter, als sich selbst zu helfen.
Ja.
Also, und das wird so lange so bleiben, bis das Flüchtlingsheim offen ist.
Ich will noch auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar hattest du vorhin irgendwie die nicht Kommerzialisierung, aber doch was Kommerzialisierung, also dieses Gefühl, dass man jetzt damit irgendwie, dass das jetzt in ist.
Ich warte auf den Tag, an dem bei H&M es Refugee T-Shirts gibt.
Und der Witz ist folgender, ich habe irgendwie, als wir, als das mit Pegida angefangen hat, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast jemals gesagt habe, aber da habe ich irgendwie ein paar Mal darüber nachgedacht und meinte, wir haben jetzt die gleiche Situation wie in den 90ern. Hm. Es gibt einen tief rassistisch verankerten Grundgedanken in dieser Gesellschaft. Hm. Den gibt es wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, aber bei uns ist es halt auch da. Und die Leute haben keinen Bock auf sowas. Hm. Die große Masse hat keinen Bock drauf, dass Fremde kommen. So, das ist einfach so und da wird sich nichts dran ändern. Und in den 90ern gab es diese Situation schon, die ist dann eskaliert. Und hat dazu geführt, dass man quasi als Gegenbewegung es halt in war, wieder irgendwie Ausländer willkommen, Nazis rauszubrüllen. Und dann gab es halt 150 Xavier Naidoo-Rap-Produkte, Rap-Songs irgendwie.
Und die steht auch auf meiner Hassliste. Alter Schalter.
Für Flüchtlinge.
Nicht bitte.
Jeder, also wisst ihr, was ich meine? Es war irgendwie, in jedem Kaff wurde halt irgendwie so eine Lichterkette aufgebaut und es war halt irgendwie so gegen Nazis sein und pro Ausländer war dann wieder halt cool, was dazu geführt hat, dass es einen Teil der Gesellschaft gab, die das quasi cool gefunden hat und einen anderen Teil, die sich einfach nicht mehr getraut haben zu sagen, das ist gruselig, wenn die kommen. Ja. Und dieses nicht mehr, ich traue mich nicht mehr, dass es cool ist, ich traue mich nicht mehr zu sagen, es ist nicht cool, dass sie kommen, das ist jetzt weg. Es ist jetzt lange gewesen, ein, zwei Jahre lang gewesen, es ist irgendwie d'accord und okay und vollkommen berechtigt zu sagen, Ausländer sind scheiße. Und das, was du gerade sprichst, die Sorge, dass das ist, glaube ich, nur eine der wenigen Möglichkeiten, auch wenn es vielleicht eigentlich ein bisschen eklig ist, aber das wieder irgendwie hinzubekommen und quasi diesen gesellschaftlichen Tonus, es gehört sich nicht, rassistisch zu sein, und es gehört sich nicht, zu sagen, Ausländer ist raus, wieder als gesellschaftlichen Tonus zu bekommen. Verstehst du, was ich meine?
Mhm, klar, ja.
Und vielleicht muss es einfach dadurch passieren, dass irgendwie morgen Crow und, wie heißt der andere Hansel, Clouseau sich hinsetzen und halt einen Song schreiben, Fremd im eigenen Land, Part 2.
Ja.
Vielleicht muss es sein. Ja. So. Also, und wie eklig das halt auch ist. Und vielleicht muss er auch irgendwie Toten Hosen zusammen mit den Ärzten und mit Rammstein irgendwie ein Benefizkonzert geben für Asylsuchende. Genauso wie sie es halt für hier Malaria gemacht haben.
Was, ja, aber, Malaria? Dings, wie hieß es?
Was? Ebola.
Ebola. Aber ging das nicht auch so ein bisschen in die Hose?
In die Ebola-Hosen?
da haben wir die gleiche Diskussion. Ja? Ist es jetzt, macht es die Sache schlecht, nur weil es irgendwie halbgar und mittelgeil gemacht wurde?
Ja, aber ich weiß nicht, was ist denn mit Ebola jetzt?
Ebola, das habe ich, hab ich mich heute auch gefragt. Auch so das habe ich mich heute auch gefragt.
Hat Ebola nicht abgeschafft.
Ja.
Aber er hat irgendwie so hat er ein paar Songs gemacht.
Einen.
Echt, der hat einen Song dazu gemacht?
Nee, hier Ball of the World. Nee, wie heißt es?
Ach, dieses Band-Aid-Ding auf Deutsch.
Oh, genau. White Christmas. Ey, heißt es White Christmas?
Nee, Do They Know It's Christmas Time.
Do They Know It's Christmas Time. Ja, das hat er gemacht und ist okay. Vielleicht haben sie ein bisschen Geld dahin geschickt.
Ja, aber Campino hat sich auch nicht hingestellt und gesagt, ich besiege Ebola und mache jetzt einen Song dagegen.
Aber so ungefähr war es schon.
Ja, doch, einen Song dagegen hat er gemacht.
Aber er hat nicht gesagt, der Song besiegt Ebola.
Nee, aber ich glaube...
Krankheitsbekämpfung durch Musik.
Til Schweiger sagt ja auch nicht, er bekämpft es alle, er löst das Asylproblem.
Er bekämpft alle Asylbewerber.
Okay.
Nein, aber
vielleicht ist es ja trotzdem so eine, weiß nicht, vielleicht ist das Bedürfnis einfach da, dass so eine Sache, wenn man sich hinstellt und sowas macht, sei es jetzt eben diese Band-Aid-Sache oder Til Schweiger mit seinem Flüchtlingsheim, dass es vielleicht trotzdem... Also vielleicht verlangt man so eine gewisse Coolness dabei oder so, weißt du?
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Vielleicht will man halt auch so, wenn du das schon machst.
Ja, und man will, glaube ich, auch nicht, dass...
Dann sei doch dabei auch ein swaggy Dude und
ja, vor allem,
sei doch irgendwie angenehm dabei oder so.
Vor allem, und das ist jetzt mega...
Und assi. Wenn dann halt Til Schweiger nicht drei Sätze gerade aussprechen kann, dann ist halt vielleicht nicht die günstigste Wahl dafür.
So. Das Gemeine ist halt, was da passiert ist, dass Leute, die man nicht cool findet oder geht ja nicht mal um cool finden, die man vielleicht auch scheiße findet und denen, wo man weiß, dass die Gedankengänge, die sie da rauspoltern, vielleicht nur zwei Sätze im Voraus bedacht wurde, ja. Und da keine wirkliche super intellektuelle Konzepte dahinter stecken. Man hat halt irgendwie keinen Bock drauf, dass so ganz assi gesagt, no offense gegen irgendjemanden auf dieser Welt, aber weil dann auch kein Back, dass die einem das wegnehmen. Weil man ist halt irgendwie, man ist halt dieser Meinung, ich finde es wichtig, dass wir Asylbewerber aufnehmen. Und so ein bisschen edgy ist man damit ja auch. Und dann kommt irgend so eine Nase, die mich leiden kann und sagt dann irgendwie, ja, finde ich auch.
Dann ist man so
wieso nimmst du mir jetzt mein Thema weg? Das ist mega asozial von dir. Also, sei doch einfach gegen mich, weil dann kann ich sagen, du bist ein Arsch.
Dann fühlt man sich selbst so herabgesetzt, wenn man merkt, so Til
Schweiger. Mittlerweile ist sogar Til Schweiger für Asylbewerber. Und ich glaube, dass es wirklich ganz flach gesagt oft mitschwimmt. Also wenn du so eine super linke Blätter hast, irgendwie Taz hat sich den Mund zerrissen, da gab es auch einen Kommentar, der dafür war. Irgendwie, das ist halt irgendwie so, ja, nee, das ist irgendwie so unser Thema. Das hast du uns nicht wegzunehmen. Du hast gefälligst, wir haben dich irgendwie in diese Schublade gesteckt und da hast du gefälligst, in die Richtung zu poltern, wie wir es uns vorstellen. Wenn die Bild-Zeitung morgen auf ihre Titelzeile schreibt, wir wollen mehr Asylbewerber, dann kannst du darauf wetten, dass einfach alle Medien, die irgendwie sich als liberal und links ansehen, schreiben würden, die Bildzeitung ist immer doof, die meinen das ja gar nicht ernst. So, aber was wollt ihr denn? Was ist denn euer Wunsch?
Eine große Bildzeitungsspendenaufruf für das Bild Flüchtlingsheim.
Richtig. Und ich finde, es gibt halt auch so ein bisschen irgendwie so ein, ich werde jetzt wieder zu Meta vielleicht, aber es gibt so ein bisschen auch so diese, da schlägt so diese ganze Social Justice Warrior Sache mit rein und diese ganze irgendwie, es gibt so eine hyperextreme politische Correctness, dass nur, man hat sich irgendwie so ein Subset von 87.000 superintellektuellen theoretischen Regeln zurechtgesetzt und wenn eine Person oder ein Mensch nur im Ansatz gegen eins irgendwie verstoßen könnte, dann ist es schon Grund genug, alles, was diese Person sagt und tut, komplett wieder irgendwie negativ darzustellen. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist vielleicht das falscheste Beispiel dagegen, aber ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, irgendwie Freiwild hat sich ja irgendwie auch hingestellt und hat gesagt, irgendwie Pegida-Arschlöcher und Asylhasser, fuck off. Und ich halte von Freiwild nicht die Bohne, so, ja. Und ich glaube auch, dass die einfach nur irgendwie Nervensägen sind, die jetzt halt die nächste Flagge in den Wind hängen. Und ob man es abnehmen kann oder nicht, keine Ahnung. Aber die wurden auch aufs Extreme mit Zynismus beworfen.
Aber also du hast nicht recht. Und so. Vor allen Dingen, die meisten Kommentare waren halt echt, also von den Freiwild-Fans, schade, dass ihr jetzt auch Mainstream seid. Und das ist halt schon, das ist schon bitter.
Das beweist ja nur, dass man im Endeffekt vorher recht hatte, dass sie halt einfach Eisen halt am rechten Rand schwingen. Aber theoretisch, mal so ganz, ich übertreibe jetzt, das ist natürlich vollkommen unrealistisch und ist auch nicht passend, aber eigentlich müsste sich Fahrer in Urlaub hinstellen, müsste sagen, Freiwild, geile Typen. Ich habe letztes Jahr scheiße gefunden, aber dass sie die Aussage gemacht hat, Respekt. Mhm. Für ihn ist immer noch so ziemlich scheiße, aber für die Aussage bekommt er den Respekt. Aber es macht natürlich keiner. Also,
Aber es ist ja dann auch die Frage, der hätte, passiert das aus dem Trieb des, der Künstler heraus, dass sie das machen? Oder ist es einfach nur die PR, die sagt, ey, also ihr hattet da ja so vor ein paar Jahren so ein Problem.
Ja.
Jetzt ist ein richtig guter Zeitpunkt, dass ihr mal was veröffentlicht, was so dem komplett widerspricht.
Ich glaube ja, dass es bei Freiwill eher das Gegenteil gewesen ist. Also ich glaube, dass die PR-mäßig und marketingmäßig eigentlich darauf, also die Leute, die jetzt mal so ganz, man stellt sich jetzt so diesen super herzlosen, geldgierigen Musikmanager vor, so mit Wampe und Zigarre drin, ja, der dann halt so sagt, irgendwie, nee, ist schon okay, dass ihr irgendwie so ein bisschen vage, nazimäßig unterwegs seid, weil das kommt ja gut an. Und ich glaube, dass genau dieser herzlose, super böse Musikmanager genau das gesagt hat. Also wenn Freiwill zu denen gekommen wäre und gesagt, wir wollen dieses Posting machen, dass die dann sagen, oh, macht's nicht. Weil wenn ihr das macht, habt ihr, ihr verliert einfach ein Viertel von euren Fans und die kaufen alle ein T-Shirt und lasst es doch einfach. Weil im Endeffekt ist es ja das Resultat, weil sie haben sich jetzt gerade in die Ecke geschossen, dass die Leute, also dass sie im Endeffekt, die haben ja keinen Fan dazu gewonnen. Also sie haben ja nur Fans verloren. Vielleicht haben sie ein paar Fans behalten, aber sie haben jetzt keinen dazu gewonnen durch diese Aussage. Die werden keine Platte mehr verkaufen durch diese Aussage.
Na, warten wir mal das nächste Album von Freiwild ab.
Vielleicht
ist, es ja ist da dann der
Refugees Welcome. Reggae-Songs. World Music von Freiwild.
Ja, ich bin gespannt.
Tirol ist überall.
Wow, what the heck?
Kommt denn die ganze Tirol, ja, ne?
Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen Song von diesen Typen jemals gehört.
Ich kenne nur Onkels.
Ich habe noch, mir ist noch was anderes widerfahren.
Okay.
Und ich habe, also da sind mir ein paar ganz interessante Fragen gekommen.
Okay.
Die würde ich gerne mit euch klären. Und zwar habe ich, letztes Jahr hatte ich ja auch Geburtstag.
Alles Gute nachträglich.
Chillig. Und da hat meine Freundin überlegt, mir Karten zu schenken für, ich glaube, die, also oder zumindest eine der wenigen Deutschland-Veranstaltungen von Russell Brand, The Messiah Complex.
Oh, ja, ja, ja.
Und das hat dann nicht geklappt.
Ja.
Und dann war ich auch ein bisschen traurig, aber also jetzt auch nicht böse und so. Und jetzt ein Jahr später ist die Show The Messiah Complex auf Netflix.
Ja.
Und die habe ich mir vor ein paar Tagen angeschaut.
Ja.
Und die kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, so mal ganz am Rande. Ich möchte das jetzt auch nicht alles bis ins Detail auswalzen. Aber eine Sache fand ich ganz interessant. Und zwar hat er angesprochen, dass es in der heutigen Zeit, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, sich einen persönlichen Helden zu wählen.
Ja.
Also wirklich so eine persönliche Ikone oder wie auch immer. Jemand, zu dem man aufschaut, den man feiert und sagt, hey, das, wofür du stehst, dafür stehe ich auch und noch darüber hinaus eben, ich wäre quasi genauso gern, oder ich wäre gern genauso wie du, du bist mein persönlicher Held.
Ja.
Und das fand ich ganz interessant, weil dann, also, beziehungsweise gerade meine Freundin hat es dann ein bisschen mehr reflektiert als ich und hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie viel Wahrheit da eigentlich drin steckt. Und dann haben wir so darüber geredet und haben beide festgestellt, dass wir auch uns da durchaus angesprochen fühlen. Weil ich meine, ich habe sowas vielleicht in Ansätzen manchmal so in der Musik. Aber also, dass ich halt so, weiß ich nicht, dass es irgendeinen Musiker gibt oder eine Band oder so, wo ich sage so, Mann, die sind ziemlich geil und von den Texten her und alles, was da kommt, spricht mich immer sofort an und so. Aber darüber hinaus hört es halt so ein bisschen auf.
Mhm.
Und dann habe ich mich so gefragt, woran das so liegt.
Ich glaube, dass ohne jetzt das Thema zu tot zu kauen, aber ich glaube wirklich, dass es einfach eine extreme Gier nach Skepsis gibt und eine extreme Gier nach also auch so einen Hohn und dass man ja eigentlich nur nach Flaws von Leuten sucht. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen Trend. Also man nimmt irgendwie, keine Ahnung, ich bin da nicht anders, aber was weiß ich, Beispiel Obama. Ja, du hast einen Obama irgendwie und der kommt jetzt irgendwie her und wird in Deutschland als der Messias gefeiert, obwohl er mit uns nichts zu tun hat.
Mhm.
Und dann verkackt der extrem viel. Und im Endeffekt ist das Resultat daraus, dass man diese Heldenfigur, man will die auch fallen sehen wieder. Ja. Man will die auch wieder zerstören. Und man will auch sich selbst bestätigt fühlen in dem Ding, der ist auch nicht besser als wir. Und das ist schwierig. Und weil du sagst Helden, und er hat ja auch so das Religionsthema ganz stark irgendwie, wo er, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, auch so ein bisschen dieses, dass Religion eigentlich ja was Positives ist und dass Spiritualität was Positives ist und dass wir uns halt davon wegbewegen.
Ja.
Und Spiritualität und Religion hat ja auch viel damit zu tun mit einem bedingungslosen oder relativ Hingabe. Bedingungslosen Hingabe und mit einem einfach Akzeptanz von Sachen, die sich nicht erklären lassen. Das ist so. Es gibt jemanden, der das irgendwie steuert. Es gibt irgendwie so. Und das halt nicht in.
Ja.
Das halt einfach
uncool. Also cool. Mein Konsens war dann auch so ein bisschen so, dass es, glaube ich, auch heutzutage unglaublich schwer ist, sich so eine Position überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu erarbeiten.
Ja.
Mein Beispiel war so ein bisschen, und kann man jetzt von der Person halten, was man will, aber mein Beispiel war so ein bisschen Ken Jebsen. Ja?
Mhm.
Also der hat ja eine wahrscheinlich also immer noch relativ große Zahl von Leuten, die ihm zuhören.
Ja.
Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man ihm wirklich folgen möchte und das verstehen möchte, was er so von sich gibt und bewertet und wie auch immer, dann ist es auch so eine kleine Passion schon richtig. Ich meine, da passiert viel und es ist immer sehr viel Inhalt und so. Und so, also als er dann so vor, weiß ich nicht, so richtig bekannt geworden ist, er ja dann erst so vor 3, 4, 5 Jahren vielleicht.
Ja.
Mit dem Rausschmiss bei Fritz und diesem, ja, und dann ging es halt los, gleich mit diesem Antisemitismus-Vorwurf, ne? Mhm. Und dass im Prinzip er vielleicht als jemand, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit gehabt hätte, eine große Menschenmenge hinter sich zu versammeln und vielleicht irgendwas in irgendeiner Art und Weise zu verändern, sofort diskreditiert wurde und irgendwie so alles wurde rausgesucht, was ihn in irgendeiner Art und Weise schaden konnte und dann wurde die Person an sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise klein gehalten. So, ne?
Ja.
Und dass es eben genau das Ding ist. Ich meine, heutzutage, also beim Messiah-Komplex geht es ja dann um seine 4 Vorbilder auch von Russell Brand. Und es sind halt Gandhi und Che Guevara und Malcolm X und Jesus.
Mhm.
Und ich fand eigentlich das Che Guevara-Beispiel ganz, ganz cool, weil er dann auch sagte so...
Che Guevara ist ein perfektes Beispiel, ja.
Er ist halt ein Typ, der für seine Ideale eine Knarre in die Hand genommen hat und gesagt hat so, wir kämpfen jetzt dafür, dass es uns hier besser geht und dass wir unsere Ideale... Und dann sagte er aber eben auch, dass es eben auch ein Typ war, der sich dann wochenlang nicht gewaschen hat und irgendwie 5 Frauen gleichzeitig hatte und auch ein ganz schöner Lebemann und manchmal auch ein ganz schöner Idiot war.
Mhm.
Aber die Leute wussten halt in dem Moment nur, dass er schöne Haare hatte und einen schönen Bart und eben für seine Ideale bis zum Ende steht.
Mhm.
Und das war in dem Moment dann wesentlich. Und da gab es halt noch keine, ich sag's jetzt mal ganz, ganz platt, Massenmedien, die sofort dahinter standen und sagen so, ja, aber wir wissen ja auch, dass Che Guevara mal oder auf Kinder steht oder was weiß ich. So.
Ja,
egal, ob so ist oder nicht, aber gab es halt in dem Moment nicht und deswegen hatte er die Möglichkeit, ein Held zu werden quasi. Mhm. Und das ist, glaube ich, da bin ich dann irgendwie auf eine Art und Weise konform gegangen, dass das so ein bisschen das Credo ist, dass du halt gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit hast, diesen Heldenstatus zu erarbeiten. Ist ja vielleicht mit Obama dann ganz genauso. Ich meine,
er konnte eigentlich nur scheitern.
Als es dann losging, als es bei ihm um die Wahl ging, wo es dann auf einmal hieß, so naja, wo dann die ersten Leute kamen, er ist ja gar nicht, eigentlich gar kein richtiger US-Amerikaner, weil irgendwie, weiß ich nicht.
Ja gut, aber das ist ja, es geht ja eher darum, dass, also bei Obama würde ich das Beispiel eher so drehen, dass er sagt, okay, er hat jetzt den Frieden zum Nobelpreis bekommen und irgendwie ein Jahr später fängt er an, irgendwie mehr Leute, mehr Militär dahin zu schicken, mehr Drohnenleute umzubringen. Guantanamo hat er nicht zugemacht, irgendwie da sind eh noch mehr Leute rein, irgendwie, also es ist ja an vielen Ecken, die man von ihm gewünscht hat, dass es besser wird, ist es ja schlimmer geworden.
Ja.
Und also jetzt gar nicht mal auf dieses Republikaner-Bullshit-Zeug eingegangen, sondern einfach eher so auf dieses, es wurden relativ schnell Argumente gesammelt, warum er schlecht ist. Und die Argumente des Problems, Argumente ist ja, die sind ja auch alle wahr. Mhm. Also es ist ja, da ist nichts gelogen dran. Mhm. Und das ist ja bei Ken Jebsen Ken Jebsen erzählt auch Bullshit.
Ja, aber so. Das ist ja genau das,
aber,
was ich meine. Bei Che Guevara ist ja auch wahr, dass er ein Frauenheld war
und richtig. Sich
eine Woche lang nicht gewaschen hat, von mir aus jetzt.
Und bei Che Guevara ist es ja auch so, dass er längst nicht mehr diesen Ikonenstatus hat. Also, wenn du jetzt Che Guevara bei Google eintippen würdest, würde wahrscheinlich irgendwann relativ schnell der Artikel kommen, 10 Gründe, warum Che Guevara eigentlich ein Assi war. So, also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und das gibt schon, also es gibt so ein, vielleicht ist es anders, vielleicht gibt es gerade doch einen Hang, endlich mal das perfekte Vorbild zu finden, aber heutzutage ist es halt einfach so einfach, Leute wieder, die Flaws von Leuten wieder quasi nach oben zu heben, dass du die wieder diskreditierst. Und stell dich mal in eine Clique von linksliberalen Leuten rein und diskutier mal und sag, mein Vorbild ist Che Guevara. Die lachen nicht alle aus.
Und dann, ja, das stimmt schon. Und dann habe ich auch überlegt, so der zweite Punkt, der mir dann noch so gekommen ist, dass es wahrscheinlich heutzutage auch schwer ist, mit irgendeiner Sache jetzt so extrem rauszustechen, dass du sagen würdest, auf jeden Fall, das ist jetzt mal jemand, der was Neues sagt und vertritt, was ich bisher noch nicht so gesehen habe und wo ich finde, so eine neue, also weißt du, was ich meine? Das ist ja jetzt Assi-Wort in dem Kontext, aber da ist halt so ein gewisser Dunst, so ein gewisser Mainstream einfach, wo alle so ein bisschen mit konform gehen, wie du eben sagst, so, es ist nicht cool, gegen Ausländer zu sein.
Ja.
Dass sich jetzt, wenn sich jetzt einer hinstellt und sagt, er ist gegen die ganzen Nazis in Deutschland, dass man dann nicht mehr sagt, so, wow, krass, so habe ich sie ja noch nie gesehen, sondern so, ach, wieder einer, der sich hinstellt und sagt, er ist gegen die ganzen Nazis in Deutschland, so, weißt du? Also, und gerade finde ich, so im politischen Bereich fällt es mir schwer, da wirklich jemanden herauszukristallisieren und zu sagen, so, der sagt was andere nicht sagen. Und das ist deswegen mein Held. Außer vielleicht Gysi ab und zu, aber.
Also, ich hatte auf jeden Fall auch, und ich habe die Tendenz immer noch in mir, gerne Sachen, einfaches Beispiel, ja. Zum Beispiel, wie heißt diese Nudelmarke? Nicht Bertolli, sondern.
Buitoni?
Buitoni ist es, glaube ich, bin mir gar nicht sicher.
Oder Barilla?
Barilla. Barilla ist auch italienisch, ne? Ja. So.
What?
Barilla, Nudeln.
Bestimmt auch Nestle,
oder?
Nestlé.
Nestle ist weiß ich gar nicht. Aber so, du nimmst so, also jemand gehst mit jemandem im Supermarkt und du willst ein paar Nudeln kaufen. Und der nimmt sich, ach komm, wir nehmen die Barilla. So, dann schlägt mir sofort in den Kopf, ja, Barilla kauft man nicht, weil der Geschäftsführer vor 4 Jahren mal was gegen Schwule gesagt hat. Also, in meinem Kopf ist quasi sofort das Ding da, warum das diskreditiert ist. Also warum das nicht gut ist. Ja? Und anderes Beispiel, irgendwie, ich höre ja relativ viel Joe Rogan Podcasts und der hat ja auch sehr gerne sehr kontroverse Meinungen und auch sehr gerne sehr kontroverse Gäste da. Und dann hast du eine Diskussion, die keine Ahnung, über den über den Afghanistan-Krieg geht oder irgendwas. Und dann kommen da irgendwie 47 geile Argumente und 47 interessante Punkte und 47 super spannende Gedankenkonstrukte. Und dann kommt so ein Punkt von der Person, die dann irgendwie sowas latent Rassistisches sagt. Und dann denkst du dir so, müsste ich jetzt nicht eigentlich wieder alles, was sie gesagt hat, scheiße finden?
Ja.
Und ich versuche mittlerweile einfach das nicht zu machen und zu sagen, okay, dieser eine Punkt, der mich stört, dem stimme ich nicht zu. Deswegen heißt es nicht, dass ich die anderen Punkte außer Acht lassen muss. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mich, um wieder auf Til Schweiger zu kommen, ohne das wieder aufzumachen, das heißt nicht, dass Til Schweiger, ich den super cool finde und mein bester Freund sein wird. Oder ich vielleicht sollte man einfach beides irgendwie behalten können. Man sollte fähig sein, irgendwie nicht weil, also es klingt jetzt nach einem, es ist ein bisschen ein Klischeespruch, aber am Ende vom Tag sind wir halt alle Menschen. Also am Ende vom Tag am Ende vom Tag hat irgendwie alles irgendwie zwei Gesichter, am Ende vom Tag ist alles irgendwie ein Doppelschlag, bla bla bla, aber es ist halt nicht alles schwarz und weiß, schwall, aber ihr wisst schon, was ich darauf hinaus will, ja? Also vielleicht muss man ein bisschen unaufgeregter mit den Sachen umgehen können.
Also ich habe euch jetzt ja eine Weile zugehört.
Und auch mit den Helden. Weißt du, was ich meine? Dass man einfach mit so einem Helden sagt, ja klar, John Lennon ist ein geiler Typ. Aber ja, John Lennon hat auch seine erste Frau verprügelt. Und ich will nicht wissen, was John Lennon noch so an Scheiße gebaut hat.
Ja, ja, da kann man dann auch so eine Leute wie Kinski in den Raum werfen oder Bill Cosby.
Genau,
Kurt Cobain. Wobei ich jetzt das schöpferische Werk nicht auf eine Ebene stellen möchte.
Kurt Cobain ist ein geiler Typ, aber trotzdem hat er vollgepumpt mit Heroin sein Töchterchen gehalten. Finde ich das geil? Mhm. Will ich das machen? Ist es jetzt deswegen, weil ich jetzt Kurt Cobain als mein Vorbild ansehe, muss ich ja nicht alle Lebensweisen, die Kurt Cobain vor sich hinträgt, irgendwie... nehmen, kann man sich nicht einfach das Positive ziehen?
Das gelingt ja halt auch bei so vielen anderen prominenten Persönlichkeiten. Also der erste, der mir jetzt einfällt, ist Tom Cruise. Ja. Mhm. Tom Cruise ist der, wird bei Scientology als der Messias überhaupt gehandelt. So der Typ, der den Laden mal übernimmt, so wenn mal wer anders nicht mehr da ist. Ja.
Ja.
Und trotzdem gelingt es mir bei ihm, bei seinen Filmen, das halt völlig auszublenden, weil er mir halt Filme gegeben hat, wo ich sage, ey, danke.
Ja.
So, da gelingt es halt auch. Aber nochmal zu dieser Heldensache. Ich habe da, also das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist, dass in der Gruppe der Bevölkerung oder gerade auch so die Leute in unserem Alter, die was erleben wollen, die einen gewissen, wow, jetzt muss ich aufpassen, dass ich uns nicht selber lobe, die einen gewissen Bildungsgrad haben, die
wir quasi,
wir, die eloquent sind, die intelligent sind und über
Spitze eigentlich
und auch, über, ja. Also die sich regelmäßig in einem Raum treffen und über sehr schwierige Themen reden, die haben auch gleichzeitig einen krassen Drang nach Individualismus.
Yep.
Und dieser Individualismus kann natürlich nicht ausgelebt werden, wenn ich mich quasi einem Menschen verschreibe und sage, ich bin dein Anhänger, dir folge ich blind, weil alles, was du tust und was du machst, finde ich mega geil. Sondern du willst ja selber auch dich selbst aufbauen, du willst selber etwas leisten und darauf willst du stolz sein. Also ich würde fast mal die gewagte These in den Raum stellen, es ist nicht so, dass jeder eigentlich irgendwo ein bisschen sein eigener Held sein will, dass er halt die Dinge, die du selber tust, denen willst du halt, also da willst du zu 100% natürlich dahinter stehen. So, und deswegen, glaube ich, ist so dieses klassische Heldenbild, steht da so ein bisschen im Weg. Ich habe die ganze Zeit überlegt, als Paul die Frage gestellt hat, Held, also dieses überhaupt dieses Wort, also es gesagt hast, habe ich überlegt, wer ist denn mein Held? Ich glaube, ich würde sagen, ich
finde... Batman.
Ich würde auch Batman sagen.
Batman ist cool, aber ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Robin Hood war ein verdammter Motherfucker. Mhm. Robin Hood ist richtig cool. Also ganz ehrlich, der hat, egal ob er Strumpfhosen getragen hat oder nicht, er hatte ein krasses, gutes Outfit. Und überhaupt, die Sache, die er verfolgt hat, die ist doch der absolute Hammer. Ja.
Ja.
Also jemandem etwas nehmen, der genug hat und es den anderen geben. Finde ich, ist es so simpel wie einfach und mega geil.
Kann nicht schief gehen eigentlich.
Robin Hood ist also auf jeden Fall ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, aber ich finde es eigentlich, also dann die, um das Gedankenkonstrukt so ein bisschen weiter zu spinnen, halt die Entstehung von Superhelden, also diese so Comic-Stuff und so, ist dann halt gar nicht mehr so out of nowhere gegriffen, sondern ergibt super viel Sinn, dass es dann eben Leute gab, die Leute gibt, die dann sich denken, okay, wenn ich schon keinen Helden in der realen Welt finde, dann denke ich mir halt einen aus. Und selbst in diesen ausgedachten Superhelden-Universen gibt es ja dann immer die zwei Seiten bei den einzelnen Figuren. Also selbst Batman hat ja so Aspekte, wo man immer sagt, so, oh, ist ja aber nicht ganz so koscher dafür, dass
du... Da stellt sich dann halt die Frage, kann überhaupt jemand ein Held sein, ohne nicht irgendwelche Facetten zu haben?
Ja, wahrscheinlich nicht, genau.
Die halt verwerflich sind oder zumindest grenzwertig. Ja? Also... Das funktioniert halt nicht.
Und genau das sagt aber Russell Brand auch. Und deswegen kann ich, wie gesagt, nur The Messiah Complex empfehlen.
Okay.
The Messiah Complex. Dann jetzt auch irgendwie auf Netflix gleich zwei neue Specials von ihm. Irgendwie auch so irgendwie Drogen legalisieren und noch irgendwas. Es waren so zwei Dokus nochmal von wegen irgendwie über seine ganze Anti-Drug-War und die Drogenabhängige, also der hat ja auch so, sind so ein paar Mantras, die er irgendwie vor sich hin hat, und vor vielen Jahren war es dieses Drogenthema, also irgendwie Drogen, Leute, die drogenabhängig sind, sind krank.
Ja.
Das ist eine Krankheit, dagegen muss man irgendwie damit muss man umgehen, wie als wäre es eine Krankheit und nicht irgendwie als Straftat oder als Missbehavior in der Gesellschaft. Und jetzt eben dieses Spiritualitäts-Religions-Thema. Ja, wobei er da auch wohl, ich habe jetzt den Messiah-Komplex nicht geschaut, aber da gibt es ja auch so, auch so eine, ja, aber Genau, vielleicht ist es genau das. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja auch so eine, ich wollte auch wieder den Floor rauskehren, ja, ne? Also gibt es ja auch so eine Überglorifizierung von Religiosität, ja, zum Teil, wo dann auch so irgendwie wenn Religion was Schlechtes tut, dann sind es ja nur die Menschen, die, mhm, was Schlechtes tun. Aber wenn es was Positives bringt, dann ist es die Religion. Ja, ja. Ja, also so ein bisschen die Religion aus der Verantwortung ziehen. Mhm. Ja, so Stichwort irgendwie Islam. Ja. Ja, du hast so die Situation, was ja auch in den Hardcore-linksliberalen Szenen ganz gerne gefeiert wird, ist so, die Leute, die irgendwie, keine Ahnung, bei der IS drin sind, ja, die haben ja nichts mit dem Islam zu tun. Das hat nichts mit dem Islam zu tun, das ist ja, ja, was anderes. Das sind ja die Amerikaner, die das irgendwie kaputt gemacht haben, mhm, und die machen das ja nur, weil die alle unterprivilegiert sind. Das stimmt alles irgendwie, aber es ist halt nicht so absolut.
Ja,
ja, ja. Und mehr Helden.
Mehr Helden.
Ja, entspannt euch mal ein bisschen, relaxt euch mal ein bisschen, geht nicht mehr sofort auf irgendwelche Kreuzzüge, nur weil irgendjemand, weil Til Schweiger sagt. Paul.
Ja.
Was hörst du gerade so?
Ich habe ja schon angesprochen, dass ich letzte Woche beim Elder-Konzert war.
Da war ich auch schon mal.
Kann sein, das ist schon 2 Wochen her, also ich weiß gar nicht mehr so genau. Also es war auf jeden Fall spitze.
Spitze!
Und dementsprechend höre ich ziemlich viel Elder zurzeit. Und die hatten auch eine ziemlich coole Vorband. Die hieß Moss Generator.
Mhm.
Und die waren ziemlich männlich und cool. Die kann ich auch nur empfehlen.
Männlich.
Da habe ich allerdings, also bei Elder gefällt mir das auch das neueste Album ganz gut, aber auch die älteren Sachen so, da kann ich eigentlich alles empfehlen. Bei Moss Generator habe ich noch kein explizites Album.
Mhm.
Die kenne ich halt erstmal nur vom Konzert und dann halt mal so hier links und rechts ein bisschen gehört. Aber war beides echt, echt gut. Und dann hat Morlock Dilemma vor kurzem der Eiserne Besen 2 rausgebracht. Und ich habe leider noch nicht das ganze Album gehört, aber schon ein bisschen reingeschnuppert und
vielversprechend.
Ist stark, ist richtig stark
alles. Stark.
Und dann war ich habe die Woche nicht nur Wohnungen gesucht tatsächlich. Meine Mom war hier am Dienstag. Gestern
ist Dienstag gewesen, ja.
Tatsache, meine Mom war gestern hier.
Heute ist Mittwoch.
Und irgendwie sind die Tage zurzeit richtig lang, keine Ahnung warum. Und die wollte auf eine Ausstellung, auf eine Van Gogh-Ausstellung,
mhm,
in der Alten Münze.
Mhm.
Und dann dachte ich erst, also ich habe sie dann begleitet, weil ich es uncool fand, sie da alleine hingehen zu lassen und war aber vorher auch so, ja, Van Gogh, also man kennt Van Gogh, aber bin jetzt nicht so der Kunstexperte und auch nicht so der Malerei-Enthusiast.
Ja.
Bin mitgegangen. Und es ist tatsächlich eine ziemlich geile Ausstellung.
Mhm.
Und zwar ist es so gemacht, also da hängen jetzt nicht lauter Bilder an der Wand von ihm, sondern es ist so eine...
Hätte mich jetzt auch geschockiert, wenn in der Alten Münze Originale von Van Gogh hängen würden.
Naja, aber oder Kopien. Aber es waren halt einfach nicht Bilder, yeah, sondern es war tatsächlich so ein Multimedia-Erlebnis. Es hat auch einen speziellen Namen, das wird da erklärt. Aber im Endeffekt ist es so, du kommst in so einen riesigen Raum, beziehungsweise sind sogar mehrere Räume. Und sämtliche Wände und Pfeiler und alles, was irgendwie starr ist, wird so von verschiedenen Beamer- und Lichtspielen bestrahlt mit Werken von ihm. Aber halt nicht einfach bloß, die sind nicht einfach nur dahin geleuchtet, sondern die bewegen sich teilweise auch und du hast so Ausschnitte aus der ganzen Sache.
Ja.
Und dann ist es auch chronologisch aufgebaut. Also du hast im Prinzip dann so ein, ich glaube insgesamt saß ich vielleicht eine Dreiviertelstunde da, sein ganzes Leben, so verschiedene Werke und dann zwischendurch immer so Zitate und Briefausschnitte von ihm und halt die Bilder mit Musik unterlegt und auf dem Boden liegen so Sitzsäcke rum, man kann sich da hinlümmeln und das angucken. Und das Ganze kostet 12,50 Euro, was ich, also wo ich finde, es ist vielleicht, 12,50 Euro sind vielleicht ein bisschen viel, aber letztendlich hat sich das schon voll gelohnt und ich war super angetan davon.
Cool. Ich glaube, Van Gogh war ein geiler Typ.
Also, definitiv.
Helden.
Und, ja. Und es sind auch mehrere Räume, allerdings sind es nur mehrere Räume, damit es sich ein bisschen verteilt. Also in jedem Raum passiert das Gleiche.
Mhm.
Aber man kann sich da echt gut hinlümmeln und sich das angucken. Und es hat schon echt ziemlich Spaß gemacht. Und ich kann Van Gogh im Nachhinein schon appreciaten. So. Ich habe gar nicht gewusst, ich dachte immer, der hat sich sein Ohr abgeschnitten, um es zu malen.
Nee.
Nicht sein Ohr. Also nicht sein Ohr zu malen.
Nee.
Sich zu malen.
Der hatte auch nicht.
Das der ist auch was ein Mist, ne? Wollte das nicht jemandem schenken?
Genau, der hat das Ohr einer Prostituierten zugeschickt. aber aus Gründen, also aus Liebeskummergründen, weil irgendwie seine Beziehung oder seine Affäre hat ihn da verlassen. Und um die halt eifersüchtig zu machen, hat er halt der Prostituierten oder einer Prostituierten das Ohr geschickt und so. Auch alles eine ziemliche Leidensstory, sein Werdegang. Aber interessant und wirklich empfehlenswert. War schön.
Guck mal her, der alte Bildungsbürger.
Wow.
Paul, unglaublich.
Ja. Lass mich nochmal kurz in mich gehen.
Das war's jetzt, oder?
Ja, das ist, glaube ich, alles.
Okay, ich mach mal weiter. Dann kannst du nur ein bisschen zenieren. Oder willst du sofort übernehmen?
Nö, du kannst ruhig. Mach mal zuerst.
Ganz schön höflich hier.
Gut, ne?
Ja, ich muss ja nicht.
Nein. Ich muss ja nicht.
Ich muss ja nicht wie Till rumschreien.
spontane Musikempfehlungen. Es gab ja dann doch die einen oder anderen großen Releases. Ich würde jetzt über die noch nicht so sprechen wollen. Eine Band, die mir empfohlen wurde, in die ich mich prompt ein bisschen verliebt habe, obwohl es eigentlich gar nicht so meine Mucke ist, ist die Band namens Turnover. Kennst du die, Paul? Turnover ist so eine Rockformation, die ich glaube so eine Art Post-Rock Post-Hardcore mit Gesang-Mucke, Showgaze-Mucke mal gemacht hat. Mhm. Und die letzte Platte ist aber schon sehr viel, ich kann den Begriff nicht leiden, aber es hört sich so ein bisschen indiger, also es ist alles ein bisschen weniger auf die Fresse, alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen leicht poppiger, trotzdem irgendwie verträumt und irgendwie eingängig und schön und toll. Die Platte heißt Peripheral Vision. Turnover.
Mächtig.
Hat mir sehr gut gefallen. Spielen auch im Januar in Berlin, falls jemand Interesse hat. Die zweite Empfehlung ist was ganz anderes. Ich kann es irgendwie nicht so ganz hundertprozentig empfehlen, aber ich bin da irgendwie über Apple Music drüber gestolpert, weil es im Radiosender von denen regelmäßig relief. Und zwar eine Künstlerin, die heißt Likely 47.
Okay.
Und das ist so eine Rapperin. Und ich glaube, die macht so relativ dreckige, böse Dance Beats, also schon so irgendwie, da geht schon was und rappt da irgendwie relativ dreckig drauf, hat mir auch sehr gut gefallen, ist eine ganz andere Richtung, aber ist schon so ein bisschen, da bounce man ein bisschen, okay. Also es hat mir sehr gut gefallen. Des Weiteren will ich ganz kurz vielleicht doch Ant-Man empfehlen. Für den Fan der leichten Kinokultur.
Ist gut, ja.
Also ich hatte es vorhin mit Louis, bevor du gekommen bist, so, also der Ant-Man hat alles geliefert, was er mir versprochen hat. Ist halt ein Marvel-Film, der so funktioniert wie Marvel-Filme. Action, lustig, witzige Charaktere, weirde Story, alles cool. Der Film hätte einen ganzen Batzen weirder sein können bei dem, was er sich da irgendwie vornimmt. Ja. Dieser Enkel von wegen, dass er so klein wird und dann irgendwie von dort aus irgendwie so unterwegs ist, bringt halt irgendwie eine ganz interessante Special-Effekt-Ebene so mit rein. Also das macht es halt irgendwie so von den Kampfsequenzen und Actionsequenzen ein bisschen anders. Ja. Das glaube ich, dass sich das abnutzt mit der Zeit, aber so für den Film hat es super funktioniert. Also der Hauptdarsteller ist super lustig, die Figur ist lustig, also ich hab mehrmals schallend gelacht.
Ja? Das ist die Hauptsache.
Ich bin halt super gespannt, wie sie das dann mit Avengers halt kombinieren. Ne? Wenn du dann da auf einmal so einen kleinen Flo da noch rumspringen hast.
Ja. Neben Hulk.
Ja.
Naja,
wobei, also, das könnte eine richtig gute Kombi werden. Ne?
Was natürlich ganz witzig ist von wegen Stichwort Marvel Cinematic Universe, das können die halt jetzt bringen, das gab's halt in der Form in der Kinogeschichte, glaube ich, noch nicht so extrem. Ja. Der ist dann so, Spoilers, der ist dann so ein bisschen unterwegs, irgendwie, dann heißt es irgendwie so, okay, alles klar, wir müssen jetzt mal hier in diese Lagerhalle und müssen da was rausholen, so als erste kleine Mission quasi. Und es stellt sich raus quasi auf Anflug dieser Lagerhalle, dass auf dieser Lagerhalle halt dann das große Avengers A ist. Okay. Das ist quasi dann so eine Lagerhalle, die halt jetzt von den Avengers benutzt wird. Dann ist er halt so, okay, fuck, ich will gar nicht gegen die jetzt irgendwie. Und dann, da ist aber keiner. Und dann gibt es halt tatsächlich als einzige Wachperson, ja, ein bisschen unrealistisch, aber als einzige Wachperson gibt es halt dann Falcon, der, der Typ, der fliegt. Und dann trifft er halt auf den. Und dann gibt es halt da so einen kleinen Beef. Mhm. Und was halt irgendwie ein ganz schöner, weißt du, es ist halt so, ist halt wie wirklich in der Comic-Welt es so funktioniert. Du hast halt irgendwie so deinen C-Comic und dann gibt's halt mal so eine Cameo von irgendeinem, taucht halt mal Superman auf oder irgendwie Spider-Man oder irgendwas. Oder wird irgendwie am Rande erwähnt. Und das gibt's halt in den Filmversionen von diesen Comic-Welten immer nie. Ja? Und Marvel sind jetzt die Ersten, die das halt wirklich bringen können. Ja? Da kannst du halt irgendwie Referenzen auf andere Filme machen, ohne dass dich das jetzt irgendwie aus dem Konzept bringt, sondern die Filme nicht kennst. Aber so für jemanden, der das dann also folgt, ist dann so, boah geil, stimmt, den kenne ich. Ja. Und das reicht ja schon, ja. Es ist überhaupt nicht irgendwie jetzt so, boah, ich spiele Falcon mit. Ja. Das ist voller krasser Spoiler, voller krasser Twist. Und das ist einfach so, nice, den gibt's ja auch noch so, ja. Und irgendwie, der Typ ist von Hydra und irgendwie, nee, wir wollen nicht mit Shield zusammenarbeiten. Ja. Also einfach so, dass es einfach gedroppt wird. Es ist so, geil.
Ja, und das ist eine Welt. Das ist auch das, womit sie halt ja schon jetzt so spielen, die Erwartungshaltung.
Ohne Ende.
Du, manchmal habe ich das Gefühl, du gehst nicht mehr in die Filme, um halt die Handlung des Films zu verfolgen, sondern weil du hoffst, hoffentlich sehe ich im Film irgendjemanden von den Avengers und hoffentlich kommt am Ende eine geile Post-Credit-Scene, die mich mega anteast
für den nächsten Film. Vielleicht ist sogar Robert Downey Jr. dabei.
Ja, genau. So, und ja, es funktioniert halt von vorne bis hinten. Ne? Auf jeden Fall. Ob die Filme halt in naher Zukunft noch immer so gut funktionieren, ist die nächste Frage.
Ist die nächste Frage. Und jetzt habe ich schon drei Sachen empfohlen, aber ich empfehle noch was, weil das tatsächlich eine sehr tiefe Empfehlung ist, und zwar eine Dokumentation, die heißt Going Clear, und das ist eine Dokumentation über Scientology, und die ist gar nicht so alt, die ist irgendwie von letztem Jahr, glaube ich, und basiert irgendwie auf einem Buch Going Clear, wo so ein Journalist, also Scientology hatte in den letzten 5 oder 10 Jahren, glaube ich, 5 Jahren, extrem viele Führungsmitglieder sind von denen ausgestiegen, und die sprechen halt alle in dieser Doku über was da so passiert. Und also auf im höchsten Maß interessant. Also erstens mal, wie dieser Ron Hubbard irgendwie, was für ein Typ das ist. Also jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, kommt so ein fucking Harley Davidson Ding durch. Ist echt unglaublich. Also erstmal, was das für ein Typ war, was der so gemacht hat und wie der so, wie das alles so entstanden ist, aber dann auch so, wie diese Organisation funktioniert, ja, und was es da für Herangehensweise und wie die Leute sich fühlen, die da mitmachen, und wo die Organisation jetzt ist, und die ist ja übernommen worden von diesem anderen Typen, der jetzt der Chef ist und so, ja. Und auch irgendwie Tom Cruise in seiner Rolle, ja, und irgendwie, wie heißt der andere hier, John Travolta in seiner Rolle, ja. Super spannend, super interessant.
Wo hast du die gesehen?
Die gibt's bei HBO. Sollte es aber wahrscheinlich auch in irgendwelchen anderen Kanälen geben. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Mittel und Wege habt.
Going Clear.
Going Clear, yes. Cool. That's it from me. Luis, was geht bei dir so? Was hast du so? Was tust du so? Was schaust du so? Was hörst du so?
Also meine Cousine hat mich ja letzte Woche besucht. Komischer Einstieg, ich weiß.
Bin gespannt.
Und die wohnt zurzeit auf Island. In Reykjavik. Auf Island?
Neid.
Ja.
Darf sie da sein eigentlich? Die lassen keinen rein.
Nee, sie studiert da.
Ah, okay.
Und die hat mir einen Haufen ziemlich freakiger isländischer Mucke gezeigt. Okay. Davon ist mir einer... Ja. Nee. Davon ist mir einer extrem im Gedächtnis geblieben, und der heißt Hjalmar.
Okay.
Und der macht isländischen Reggae. Also richtig coole Reggae-Vibes und Klänge, aber halt auf Isländisch. Ja. Und es ist wirklich so fucking tiefenentspannt. Also du hörst es halt und denkst dir so, Strand, cool, geil. Und dann fängt er halt auf Isländisch zu singen. Und es ist ziemlich entspannt. Unaussprechbar, unbuchstabierbar. Aber ziemlich cool.
Müssen wir dann in die Shownotes schreiben, damit wir wenigstens das
auch haben. Dass Island so klein ist, kommt da schon verdammt
viel. Meine Cousine hat mir erzählt, da geht der geht's echt ab. Ich besuche sie Ende des Jahres ja für zwei Wochen. Mhm. Und dann ist zu dem Zeitpunkt ist auch halt das Iceland Airwaves Festival, was ich dann auch besuchen werde. Cool. Auf dem ich dann endlich Vöck sehen werde, die ich beim letzten Mal, als ich bei euch war, schon empfohlen habe. Die haben wiederum vor 3 Monaten eine neue EP rausgebracht, die Circles heißt. Auch wieder wundervoll. Also da ist ein Song drauf, Waterfall heißt der, glaube ich. Und das ist kein TLC-Cover. Mhm. Aber der Song ist wieder genauso... der ist auch wieder so wunderschön. Also der ist Wahnsinn. Die flashen mich richtig weg und die haben bisher kein Album rausgebracht. Und die finde ich halt richtig, richtig cool.
Cool.
Dann habe ich doch die letzten paar Monat ziemlich viel das neue KIZ-Album gehört.
Zu Recht.
Zu Recht. Dass ich echt grandios finde. Also vielleicht nicht jeden Song, aber da sind schon echte Kracher dabei, die mir echt gut gefallen. Findet auch immer noch, wenn ich nicht weiß, was ich hören soll, immer noch den Weg in meine Ohren auf jeden Fall.
Ja. KIZ mal wieder.
Ja. Wie buchstabiert man die?
Ein Karlauer nach dem anderen.
Ich lollte fürchterlich.
Ja, danke. Ja, danke, dass du es auch nochmal hier gesagt hast. Das macht es noch schöner. Ansonsten möchte ich noch eine Band empfehlen, die vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat. Und zwar heißen die The Doors. Und damit meine ich nicht The Doors, sondern The Doors, also D-A-W-E-S. Ah. Die haben ein Album rausgebracht, das heißt All Your Favorite Bands. Keine Ahnung, was sie damit genau meinen. Mhm. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, das ist so ein Album, was man am liebsten hören möchte, während man die Tour of a Lifetime mit seinem Vater die Route 66 runtermacht.
Cool.
Das ist halt einfach wirklich eine Mischung aus Dire Straits und wie heißen die auch gleich?
Nirvana.
Mir kommt's nicht.
The Doors.
Nee, nicht The Doors. Wie heißen die denn? Deutsche Band, The Whitest Boy Alive.
Ah, okay.
Und das ist wirklich auch ein richtig geiles Album. Als Anspieltipp, I Can Think About It Now. Wunderschöner Song, richtig genial. Mhm. Also auch, wenn man es so komplett durchhört, da sind auch Textpassagen dabei, bei denen man schon mal so ein bisschen Fernweh und auch so eine leichte Gänsehaut bekommt. Ziemlich geil.
Chillig.
Ja.
Paule.
Oh ja.
Willst du mal sagen?
Nee.
Das war 10, 2, 4. Heute mit Louis.
Tschüss.
Und mit Paul.
Tschüss.
Und mit mir, Johannes. Adieu.
Tschüss.
Ich wieder kurz davor war, Hallo zu sagen.